Gudi, ihr Bub und Mädels, ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei, oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drin gehen, gell? Der Siggi.
Cowboy, Cowboy, Cowboy Schorle. Cowboy, Cowboy, Cowboy Schorle.
Abonniert den Kanal, abonniert.
So, Tobi.
Ja.
Wir laufen wieder.
Endlich.
Wie geht's dir?
Gut.
Immer noch gut?
Jetzt, weil ein langes Wochenende bevorsteht.
Und dir geht's auch gut nach der Aufzeichnung der 50. Folge?
Ja, das war entspannt.
Ja?
Die Jungs waren gut drauf. Ich habe mir das mal angeschaut, was die so zu erzählen hatten.
Ja, angeschaut auch.
Aber ich freue mich auf unseren heutigen Gast.
Ja, ich auch. Wir stellen kurz vor, Jens Prevo ist hier.
Hallo.
Hallo, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Wir versuchen immer so ein bisschen mit dem, was wir über die Menschen, die bei uns zu Gast sind, wissen, ja, so eine kleine Vorstellung zu machen. Aber ich würde anders anfangen, und zwar ein sehr guter Freund, auch was kann man sagen, gemeinsamer Freund, der Chris Ledesma, hat das ja hier eingefädelt, dass du uns besuchst. Und ich fand es ganz witzig, der hat es fast so ein bisschen in Jugendjargon gesagt. Der Jens ist der Vater der Promi-News.
Dann, nee, also ja, dann,
das ist auch
dann hätte es ja die Promi-News früher gar nicht gegeben, bevor ich auf der Welt war oder bevor ich irgendwie sprechen konnte oder sowas, ja. Sehr, sehr nette Einschätzung. Natürlich meint er damit, dass ich das schon sehr lange mache.
Ja,
und
ich
kenne den Chris auch schon sehr lange. Ich habe jetzt gerade überlegt, seit wann, aber ich kam nicht drauf. Ja. Und es ist auch eine gewisse Leidenschaft bei mir. Also manchmal werde ich ja auch ungläubig gefragt, warum machst du das? Ich sehe das auch idealistisch.
Ja.
Man will ja immer die Welt verbessern. Und die Welt verbessern ist natürlich schwierig, aber so ein kleines bisschen mehr Verständnis unter den Menschen sorgen, das möchte ich schon, und das hoffe ich, dass ich es auch ab und zu hinkriege. Ja.
Auf jeden Fall. Aber ich finde auch, dass es, wenn man es jetzt so stehen lassen würde, fast ein bisschen reduziert, weil du ja nicht nur ausschließlich Promi-News in die Welt rausgibst, sondern du hast ja schon auch viele andere Sachen gemacht. Also es ist ja jetzt nicht immer in Verbindung mit Prominenten.
Genau, also ich bin einfach Journalist und ich arbeite für das Journal Frankfurt und für RTL.
Mhm.
Da für die nationalen Formate, hauptsächlich in den Promi-News, aber auch für RTL Hessen. Gestern zum Beispiel habe ich für RTL Hessen eine Reportage aus Flüchtlingsunterkünften für ukrainische Geflüchtete gemacht.
Mhm.
Ja. Das kann ich natürlich auch, und das interessiert mich auch sehr. Also für mich interessieren halt einfach die Sachen, die in der Stadt passieren. Und das ist so mein größter Nenner, Frankfurt. Ja. Was passiert in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet, und wie sind da die Leute drauf? Und also da kann es mal Politik sein, kann man sich über den OB richtig ärgern. Oder dann ist natürlich wichtig, wo ist die beste Party? Ja? Findet die Open-Air-Location-Hours jetzt statt oder werden die weggeklagt und jetzt gibt es die nicht und es ist schade. Also das ist so die Bandbreite.
Ja, ja, deswegen, ich hätte das auch, also habe ich auch gemerkt, dass es nicht nur darauf zu reduzieren ist.
Aber ich habe nichts dagegen. Also ich, wenn ich das gleich mal sagen darf, ich finde, eine Gesellschaft,
das
klingt jetzt so ein bisschen theoretisch, aber eine Gesellschaft kalibriert immer die Werte.
Mhm.
Und das macht sie anhand von Klatsch.
Mhm.
Deswegen ist Klatsch gar nicht böse.
Mhm.
Mein Beispiel ist immer Wowereit in Berlin. Der war schwul, das aber nicht offen. Ging damals noch nicht, dachten alle. Und dann hat der politische Gegner versucht, ihn unter Druck zu setzen. Und dann hat er es selbst gesagt.
Mhm.
Berühmte Zitat: Ich bin schwul und das ist gut so. Und da wusste man am Anfang noch nicht, ob er damit durchkommt. So war das damals, ja. Und dann wurde 14 Tage drüber diskutiert, öffentlich, und haben alle gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und dann war diese Geschichte gegessen.
Mhm.
Wenn man da drüber nicht gesprochen hätte Und ich sag mal, das ist jetzt normalerweise ein Thema, was nicht in der Tagesschau kommt, sondern eben in so Formaten, für die ich arbeite. Wenn man darüber nicht spricht, dann wird es unter den Tisch gekehrt und dann ändert sich nie was.
Ja, ja, stimmt.
Ja, also du hast praktisch aber schon auch diesen Klatsch, wie du gerade selber sagst, so schon als dein Steckenpferd. Also das hat dich schon interessiert und aus dem journalistischen Bereich hast du dich darauf, sage ich mal, schon spezialisiert. Wie kam das? Wie waren da so die Anfänge, wo du gesagt hast, boah, da möchte ich gerne mehr wissen oder würde ich gerne mehr machen?
Also ich habe ja nicht Journalismus studiert. Ich habe dann später ein Volontariat gemacht und bin dann als Quereinsteiger reingekommen. Ich war DJ.
Ah, okay.
Aber nur so ein DJ, der sein Studium halt so ein bisschen finanziert hat. Ich habe keine Reichtümer verdient. Und dann habe ich irgendwann mal gehört, DJs, ich musste meine Platten ja selbst kaufen, DJs, die in der Zeitung eine Rezension schreiben, kriegen die Platten zugeschickt. Und dann habe ich überlegt, da war ich bei einem Stadtmagazin, da gab es noch ein anderes Magazin. Und da war ich dann der Hip-Hop-Experte und habe dann immer die Platten zugeschickt bekommen. Und dann war ich in der Redaktion aber so und dann hat mir es Spaß gemacht. Ja. Mhm. Und dann habe ich das auch noch gelernt und dann habe ich auch noch bei der als Freier bei der DPA geschrieben und so. Und da habe ich, und dann habe ich mir aber, dann war ich ja schon spezialisiert auf DJ, auf Veranstaltungen, auf Partys und auf Hip-Hop. Und dann habe ich aber gesehen, dass es gut ist, wenn man sich spezialisiert. Alle wollen ja immer so vielfältig einsetzbar sein. Und das führt vielleicht auch mal in die Sackgasse, weil dann hat man von nichts. Da hat man vielleicht überall eine Ahnung, aber nirgendwo eine Leidenschaft. Also ich kenne leider, muss ich sagen, viele Journalisten, die von allem eine Ahnung haben, aber man merkt ihre Leidenschaft nicht. Und so wollte ich nie werden. Und dann habe ich die Leidenschaft für die Leute-Berichterstattung. Also Klatsch habe ich jetzt nichts dagegen, aber Klatsch ist für mich dann halt so ein bisschen eng definiert. Ich würde sagen, Leute-Berichterstattung. Also in Frankfurt dann, Journal Frankfurt, die Leute-Seiten, das ist so mein Baby. Wer sind die Macher der Stadt? Wer macht was Interessantes? Ja? Worüber man spricht. Und das muss nicht ganz hochgetrabend sein. Der Mensch muss nicht die Welt retten. Aber ich sage immer, wenn Fußballer auch noch malt, dann ist es eine schöne Geschichte. Erstmal, ja? Können wir mal mit dem reden.
Und wann war das ungefähr so, wo du dann gesagt hast, okay, vom DJ dann... Also hatte das auch was mit deinem Studium zu tun oder war das eine ganz andere Richtung?
Ja, ich habe was ganz anderes studiert. Ja, ich finde es toll. Ich habe Physik studiert.
Oh.
Ich habe es auch fertig gemacht. Ich bin Diplomphysiker.
Okay.
Experimentelle Kernphysik habe ich studiert.
Okay.
Und da werde ich auch oft gefragt, wie passt das zusammen? Ja, also viele Physiker machen heute was anderes, als was sie im Studium gemacht haben. Viele Physiker sind Computerprogrammierer. Das hat auch nicht so viel mit Physik zu tun. Und bei mir ist es so, ich habe den Vorteil, im Journalismus kriegt man immer wieder Statistiken vorgesetzt und die kann ich lesen. Ja, also bei Statistiken kann mir niemand irgendeinen Schwachsinn erzählen. Und ja, passt natürlich irgendwo nicht so zusammen, aber ich bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe damals und abgeschlossen habe, aber das war dann auch gut.
So, also man muss aber nicht sagen, dass das Voraussetzung war für das, was du jetzt
machst. Doch, es war zwingend notwendig, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich. Ja.
Hätte ich es auch gesagt. Natürlich.
Okay, und dann bist du direkt, also dann warst du denn überhaupt in dieser Richtung noch tätig oder bist du dann direkt über deine...
Ich habe eine Promotion angefangen und die dann abgebrochen und die war in einer anderen Stadt, in Saarbrücken und war dann aber am Wochenende immer in Frankfurt unterwegs und das wurde mir dann zu viel. Ich hatte DJing, ich hatte Journal Frankfurt und die Stelle an der Uni im Saarland und habe ich irgendwann mal gesagt, eins muss ich aufgeben, ja. Und dann habe ich erstmal das DJing aufgegeben und dann habe ich mich total todunglücklich gefühlt. Ja. Mhm. Und dann habe ich halt hatte auch noch ein paar andere Gründe, auch noch zwischenmenschliche da an dieser Universität. Und dann, ich bin aber wahnsinnig froh, dass ich es gemacht habe.
Und dann bist du praktisch wieder zurück nach Frankfurt gekommen und bist dann halt, hast dich entschieden und bist dann den Weg dann also konsequent dann auch weitergegangen.
Ja, absolut. Und ich habe dann drauf gepocht, dass in dem kleinen Stadtmagazin Journal Frankfurt, also klein jetzt vielleicht in Anführungsstrichen oder nicht, kann jeder machen, wie er will, dass da dann die Leutestrecke vorne auch so richtig herausgehoben wird und dass dann mein Foto war, meine Telefonnummer, also praktisch wie ein richtiger Society-Reporter. Und dann kam eine Frauenzeitschrift, die es heute nicht mehr gibt, die hieß Allegra, so eine große Frauenzeitschrift damals, und die hat mich porträtiert, die hat mich 2 Tage begleitet und das ist sowas von gut gelaufen. Also ich hätte es nicht besser faken können. Ja. Also am ersten Abend war Nachttanz-Demo und Max Boon hat aufgelegt und mir zugewunken und der Sven Veit kam zu mir an, hat mich begrüßt. Ja. Und dann war eine Reporterin aus Hamburg da, die natürlich dachte, Hamburg ist die beste Stadt der Welt. Ja. Sie war so richtig, richtig arrogant, wie nicht viele Hamburger sind, falls welche zuhören. Nein, aber...
Dieses Nordische, ja gut, okay.
Ja, also die hat auch noch nie Hamburg verlassen, bis auf ein Praktikum in London bei MTV. Ja, sonst. Ja, okay. Und die hat halt diese Nachttanz-Demo gesehen und die war ja super geil. Also ich meine, habt ihr ja auch mal mitgemacht wahrscheinlich, gell? Und am nächsten Abend war Empfang auf der Goethestraße bei einem großen Juwelier und da stand die Reporterin wieder neben mir und dann kommt auf einmal eine alte Freundin von mir an und sagt, oh Jens, ich muss dir was erzählen. Ich habe hier gerade eine Affäre seit einem halben Jahr mit einem sehr wichtigen Menschen, aber bitte schreib's nicht.
Sehr stark, okay.
Und die Reporterin so, wieso erzählt die dir das? Naja gut, sie weiß, wenn sie es mir erzählt und mir dazu sagt, schreib's nicht, dann schreibe ich's nicht. Wenn ich es anderweitig erfahre, dann würde ich vielleicht auch nicht schreiben, aber dann wäre es irgendwie sicherer, wenn sie es so macht. Ja? Ja. Und dann hat die mich so gelobt, also die sollte mich eigentlich, hat sie mir dann gestanden, die sollte mich eigentlich nach Strich und Faden zerreißen. Ja?
Warum denn das?
Das hat halt bei dem Verlag da irgendwie in die Strecke reingepasst.
Okay.
Und mir wurde es auch später klar, weil das war ja, Allegra ist im Axel Springer Verlag erschienen, also wo auch die Bild-Zeitung erscheint. Die haben ja in jeder Stadt einen Klatschreporter, hätten ja den begleiten können. Aber so weit hatte ich im Vorfeld nicht gedacht. Und dann hat sie aber gesagt, ich soll die eigentlich verreißen, aber ich habe keinen Ansatzpunkt und dann wurde das eben ein Jubelartikel mit ganz tollen Fotos. Ich hab mir 10 Stück gekauft damals. Ja. Das war der erste Artikel über mich.
Ja, muss auch sein.
Das hat die damalige Chefredakteurin vom Hessischen Rundfunk gelesen und hat gesagt, den müssen wir in eine Sendung einbauen. Da war ich ein Jahr beim Hessischen Rundfunk in eine VIP-Show. Das war jetzt nicht so toll, aber dadurch, als ich dann weg bin, kam dann RTL auf mich zu und hat gesagt, fang bitte bei uns an. Und da war ich dann ein paar Monate dabei und dann hatte ich eine Hammergeschichte. Hera Lind hat einen neuen Freund und das habe ich halt aufgedeckt, zusammen mit einer anderen Kollegin. Und dann wollte mich Frauke Ludowig gleich kennenlernen. Und dann war ich in Köln bei ihr. Und dann hat sie gesagt, dann sei halt unser Mann in Frankfurt. Mhm. Und das, ja, so ist es bis heute.
Nicht schlecht, also wie die Wege manchmal so führen, ne?
Ja.
So von, den nehmen wir jetzt auseinander. Aber das finde ich ja auch so ein bisschen bezeichnend, weil das ja auch... Wie gesagt, wir haben uns zumindest heute das erste Mal so bewusst getroffen und das zeigt aber so ein bisschen deinen Charakter und ich glaube, das ist auch das, was es dann ausmacht, wenn man eben nicht alles versucht irgendwie zu verkaufen oder sonst irgendwas, sondern ein gewisses Vertrauensverhältnis hat, ne? Auch in, ich sag mal so, diesen Kreisen oder so, ne? Wo man dann vielleicht nicht das Erstbeste in Anführungszeichen nimmt und sagt, okay, jetzt habe ich zwar eine Story, aber wenn ich das nicht mache, dann habe ich vielleicht in Zukunft erstens mal Zugang zu anderen Bereichen und vielleicht andere Stories, die dann noch kommen, aber du hast halt ein gewisses Vertrauensverhältnis zu Menschen aufgebaut. Wie ist es denn eigentlich, wie bewegst du dich denn, ich sage das mal so in Anführungszeichen, in diesen Kreisen? Also ich meine, die wissen ja schon alle, wer du bist und was du machst. Aber wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, bist du ja da voll drinne. Also du bist ja überall unterwegs. Und
ja, ich bin jetzt vielleicht in vielen Szenen so ein bisschen drin. Ja? Mhm. Das ist natürlich auch wichtig, dass man nicht nur die Nummer vom Manager hat, sondern auch von den VIPs selbst. Oder VIP ist ein komischer Begriff, also von den Leuten. Ja, da kann ich halt mit ganz viel. Mich interessieren die Leute aber auch. Mhm. Also wenn mich jemand jetzt nicht interessiert, dann habe ich da irgendwie. Dann kann ich vielleicht auch ein Interview machen, aber dann habe ich nicht so einen Zugang, dann wird es nicht gut. Und in Frankfurt haben wir ja schon mal diesen gemeinsamen Nenner Frankfurt. Mhm. Ja? Da hat man also immer was, worüber man sprechen kann. Und ja, also ich mache halt auch gerne verdammt viel unterschiedliche Sachen. Ja? Mhm. Ich gehe gern zur Eintracht, aber ich gehe auch gern mal ins Theater oder gucke mir mal einen Tom Cruise-Film an oder trinke auch mal einen guten Wein oder ich trinke auch mal ein gutes Craft-Bier. Ja? und also es ist halt die Bandbreite und ich habe immer Bock auf so Geschichten. Ja? Aber um noch mal kurz drauf zu kommen, diese Geschichte, dass praktisch meine, in Anführungszeichen, Karriere damit angefangen hat, dass jemand anders über mich geschrieben hat, das hilft mir auch, jetzt Demut zu bewahren, weil ich weiß, was es bedeutet, wenn ich über jemand anderen schreibe oder einen Bericht mache. Ja? Weil, ich habe das jetzt so locker flockig gesagt, diese Kollegin, die hatte gesagt, sie wird jetzt einen positiven Artikel schreiben. Das hat aber noch 2 Monate gedauert, bis der herauskam, war ja eine Monatszeitschrift. Und da wusste ich nicht, was da kommt. Kommt da vielleicht doch ein Verriss, eine ganz fiese Sache, ja? Oder nicht. Und diese Nervosität, die habe ich mein Leben lang nicht vergessen, was es bedeutet, wenn über einen selbst berichtet wird. Ja? Ja. Und deswegen will ich auch nicht, dass das meine Protagonisten verspüren. Ja? Also, deswegen will ich immer sehr fair sein.
Ja gut, also ich sag mal so, das ist auch, finde ich, sehr wichtig. Erstens, um da irgendwie auch auf eine gewisse Art weitermachen zu können. Aber heute ist es ja oft so, dass es genau darauf hinausläuft, dass die Leute irgendwie Negativschlagzeilen haben wollen oder Skandale oder sowas in der Richtung. Ja, können wir auch vielleicht gleich nochmal drüber reden, aber ich finde das auch wichtig, weil ich merke auch, wie oft mich das nervt, wenn ich das mal irgendwo lese oder sowas, wo ich denke, okay, da ist eine Überschrift und dann gucke ich mir das an, warum auch immer. Und dann denke ich mir so, ist das jetzt ein Artikel und was interessiert es und was soll das? Lass die doch in Ruhe oder sowas in der Richtung. Und dann finde ich das halt auch gut, wenn ich das so richtig rausgehört habe, ist es halt so, du beschreibst halt die Gesellschaft in Frankfurt in gewissen Kreisen, wo es auch um Veranstaltungen geht oder um die Stadt an sich mit, wie du gerade gesagt hast, Protagonisten und dass du fair mit denen umgehst. Und das finde ich schon einen wichtigen Faktor, weil gerade heutzutage finde ich das oft so, Skandal, Schlagzeilen machen. Meistens ist es ja dann nur die Überschrift und dann liest man das und dann kommt was ganz anderes bei unten raus, weil man nur versucht, mit der Überschrift irgendwas zu fangen, die Leser zu fangen. Und ich weiß nicht, also bei dir hört sich das schon so an, dass du deren Geschichten erzählst, dass du hast auch gesagt, du bist an den Personen interessiert so und das halt auch nicht nur im Negativen. Ne? So.
Da kommt mir auch wieder diese regionale Berichterstattung zugute. Sonst ist natürlich immer, also eine Geschichte, eine journalistische Geschichte, ist meistens ein bisschen negativ. Ja? Das ist auch im Politikbereich, also dass man jemand schreibt, der Bundeskanzler hat was ganz toll gemacht, das passiert eigentlich ganz selten. Ja? Hm. Aber bei uns in der regionalen Berichterstattung, da ist so eine Frage, wenn dann Katie Melua nach Frankfurt kommt, dann fragt man sie, hast du hier in Frankfurt schon mal was Schönes erlebt oder was Interessantes oder meinetwegen auch was Peinliches. Aber da hat man schon mal eine Nachricht, die auch unsere Leser oder Zuschauer im Fernsehen interessiert. Mhm. Hey, Katie Melua hat mal irgendwie einen Schuh in der U-Bahn verloren. Mach ich.
Ja, als Beispiel.
Aber das, was du sagst mit der negativen, das negative Schlagzeilen halt ziehen, ist halt leider ein Fakt. Und es ist heutzutage ja sogar noch viel mehr im Internet.
Boah, ja, da wollte ich jetzt noch gar nicht mit anfangen. Aber ja, genau, das ist es. Ne?
Aber da ist es eigentlich noch viel krasser. Und da merkt man es ja auch. Ja? Also dann, ich mache ja auf Instagram auch ein bisschen was, aber ganz wenig. Ich habe auch ganz wenig Follower, weil ich das einfach nicht pflege. Ich bin einfach nicht der Typ dafür, braucht es auch nicht. Aber wenn ich da dann mal irgendwas habe, wo jemand peinlich war, da geht es immer sofort nach oben. Ja? Mhm. Und die anderen interessanten Geschichten, die geistreichen Sachen, dann eher nicht so. Ich glaube, die Leute lesen das auch, nur sie reagieren nicht drauf.
Ja, das ist aber echt so. Das ist, ja, gerade im Internet natürlich kriegst du das sehr, sehr viel mit, aber auch im Allgemeinen hat man immer das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen das Schlechte oder das Negative mehr interessiert, als irgendwie, wenn was Cooles passiert. Ne?
Der Chima hat das mal ganz cool gesagt hier. Da hat er gesagt, die Leute warten immer drauf, die Menschen, die erfolgreich sind, fallen zu sehen.
Ja, sie wollten, ich hoffe, ich krieg's noch zusammen, aber er hat gesagt, die beobachten gerne den Aufstieg und finden das auch toll, wenn Menschen quasi
bis zum gewissen Punkt
eine Karriereleiter hochklettern oder halt eine Erfolgskurve haben, wenn wir jetzt mal auf Musikerinnen und Musiker gehen oder sowas. Aber finden es dann auch total interessant und toll, wenn sie die beim, ich sag mal, Abstürzen wieder beobachten zu können. Ne?
Oder selber auch wieder ins Licht zurück sagen, siehst du, die sind auch nicht besser.
Ja, genau.
Und so, ne?
Und da bin ich halt auch anders, und zwar nicht einfach, weil ich ein besserer Mensch bin, sondern einfach durch meinen Job. Weil für mich ist es ja toll, wenn auf einmal, sagen wir mal, eine Nachwuchsschauspielerin aus Frankfurt auf einmal ganz viel Erfolg hat.
Ja.
Dann habe ich ja viel mehr zu berichten in den nächsten Jahren.
Ja,
genau. Ich weiß noch, ich war mal bei so einem Friseurfest, und dann kommt eine Frau rein, eine tolle Erscheinung, sieht aus wie ein Star, aber ich kannte sie überhaupt nicht. Und ich sage zu meinem Fotografen, oh, wenn die berühmt wäre, dann hätten wir jetzt eine Story. Mhm. Ja. Und dann haben wir mit der geredet.
Und zwar Lady Gaga.
Nein. Es war Gina Wild.
Ja,
okay. Ich kannte sie halt nicht. Ich habe ihre preisgekrönten Filme hatte ich halt nicht gesehen. Ja. Okay. Und dann haben wir ein Foto gemacht und seitdem hatten wir dann wirklich Connection und ich habe immer viele Geschichten gemacht. Also deswegen habe ich einfach von meinem Beruf her so einen positiven Ansatz. Mhm. Ja, also einfach mein Job hat diesen positiven Ansatz und der hat mich geprägt. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da ein besserer Mensch bin als andere Journalisten, sondern einfach meine Aufgabe ist eine andere als die von anderen Journalisten.
Ja, aber ich glaube auch, was du vorhin gesagt hast mit der Leidenschaft, ne? Weil du das auch aus einer Richtung machst, wo du sagst, mich interessiert das selber. Und du hast gar keine Motivation, die irgendwie im schlechten Licht dastehen zu lassen und zu sagen, und dann noch mit deiner Erfahrung, mit dem Artikel selber, wo man dann sagt, okay, ich weiß vielleicht, wie es denen geht und dann zu sagen, okay, ich begleite diese Menschen, weil die mich interessieren, weil die einen Bezug zur Stadt haben und wie kann ich das in Bezug zur Stadt setzen, dass das wirklich ein ganz anderer Ansatz ist und wirklich du auch da interessiert bist dran, an den Menschen. Und gut, und wenn jetzt einer jetzt nicht cool ist oder so, dann ist er halt nicht cool, dann kann man halt auch nichts machen. Und aber auf der anderen Seite, wenn jemand, wo du sagst, boah, der fasziniert mich jetzt oder so, was, dann warum solltest du ihn dann in die Pfanne hauen? Und du hast halt die Möglichkeit, mit deinen Medien, die dir zur Verfügung stehen, das halt auf eine Art und Weise zu machen, okay, ich habe es nicht nötig, die im schlechten Licht dastehen zu lassen.
Das heißt übrigens nicht, dass man auch negative Sachen nicht auch berichtet. Also
ja,
muss man ja.
Also
wenn ein berühmter Fernsehmoderator vor Gericht ist wegen Vergewaltigung,
ja,
dann muss man es berichten. Er wurde freigesprochen, ist erwiesene Unschuld. Ja, habe ich alles berichtet. Dann auch.
Aber das ist ja, würde ich jetzt sagen, so als Zuschauer, ist ja in dem Fall eine objektive Berichterstattung und kein Verriss.
Genau.
Weißt du, was ich meine? Also, ne, du gehst ja nicht mit der Intuition daran, so komm, jetzt als Beispiel, so den nehmen wir jetzt auseinander, sondern wir berichten das, was recherchierst, ne, hast irgendwie Fakten gesammelt oder weißt vielleicht auch Sachen oder hast auch, keine Ahnung, noch Interviews mit Zeugen geführt oder Zeuginnen geführt und das nimmst du als Substanz, um darüber zu berichten.
Ich meine es jetzt nur so, weil die allererste Entscheidung für einen Journalisten ist ja, berichte ich überhaupt über sowas?
Mhm. Ja.
Ja oder nein? Und da hat man mal eine Entscheidung und eine Entscheidungsfreiheit und mal nicht.
Ja.
Bei so einem Prozess muss man eigentlich journalistisch gesehen beim Prozessauftakt berichten. Aber ob man jetzt von jedem Prozesstag berichtet, ist eine journalistische Entscheidung. Ja? Mhm. Und da würde ich immer nur, ja, also das ist manchmal eine schwere Entscheidung, ja. Da würde ich dann aber immer halt nach den journalistischen Kriterien gehen. Und da, wenn man dann die Leute persönlich kennt, also wenn ich bei Gericht sitze als Journalist im Zuschauerraum oder auf dem Pressesitzen, dann kenne ich meistens die Leute, die dort angeklagt sind. Das ist anders als bei den anderen Journalisten, wenn die dann irgendwie Taschendiebfall oder sowas haben. Das ist dann für mich manchmal schon ein bisschen schwierig.
Mhm. Ich habe mir ist eine Frage eingefallen, wobei die sich schon fast erübrigt, aber ich werde sie trotzdem stellen, weil du mit der Erklärung, die du gerade gemacht hast und der Typ, wie du bist, aber ich muss ein kurzes Bild malen. Du befindest dich auf einer Promi-Party. Ja, das heißt eine Aftershow-Party, sonst was. Da wirst du auch einige kennen, weil du auch über viele schon berichtet hast wahrscheinlich. Erzählen die dir überhaupt noch Geheimnisse?
Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. So, wie bewegst du dich da, wenn die wissen,
ein gemein, ne?
Ja, wenn die so, wissen,
oh,
wer du bist?
Dürfen wir dir was erzählen?
Wie ist das? Also du hast jetzt die Geschichte erzählt mit der Bekannten, die gesagt hat, so bitte schreib nicht und so, aber wie ist es, wenn du dich da bewegst? Bist du so ein bisschen Teil des Ganzen oder bist du dann auch doch eher der Beobachter?
Beziehungsweise vielleicht für die Gäste, die da sind, so der, wo man sagt, oh je, ist zwar ein lieber Kerl, aber wenn ich dem jetzt das und das erzähle,
ja,
weißt du, was ich meine? So, wer weiß, ob der dann
ja, beides
das gibt. Geheimnis für sich behält, zum Beispiel.
Beides gibt es. Also, dass sie dann extra, also die meisten, so wie ich das sehe, die finden das dann positiv, wenn ich auch was schreibe. Ja, weil sie können bei mir ins Fernsehen kommen oder in die Zeitung, ohne dass sie ein Buch schreiben müssen oder ein neues Album rausbringen müssen. Ja, einfach nur eine nette Geschichte. Und zack, ist der Name richtig geschrieben in der Zeitung, hoffentlich. Ja. deswegen, aber, und es gibt natürlich auch den Fall, dass jemand was zu verbergen hat und dass er oder sie mir deswegen was ganz anderes erzählt.
Mhm.
Super, super cool drauf ist. Ja? Ich hatte das neulich, Ende letzten Jahres, habe ich mit Lothar Matthäus gedreht.
Mhm.
Und der Lothar Matthäus ist, anders als viele Leute denken, ist halt wirklich eigentlich immer ein sehr freundlicher Mensch. Aber in dem Fall war der so freundlich und so kooperativ, auch als mal was schiefgelaufen ist auf unserer Seite technisch, alles überhaupt kein Problem. Und ich habe mir schon gedacht, also seine Tochter hat geheiratet und er hat da tolle Interview-Statements dazu abgegeben. Wir konnten einen wahnsinnig schönen Beitrag machen. Und er ist ja mit seiner jetzigen Ehefrau angereist. Und später kam raus, ein halbes Jahr später oder so, dass er mit der gar nicht mehr zusammen war. Die hatten bei dieser Hochzeit im Hotel auch getrennte Zimmer.
Mhm.
Und dann wollten die natürlich nicht, dass wir das rauskriegen. Wir haben das gar nicht geahnt. Ja, das wäre natürlich damals schon eine Riesengeschichte gewesen. Ja?
Mhm.
Aber dann weil er halt so ein Top-Profi ist, oder vielleicht auch, weil er das einfach nett spielen wollte, hat er uns in unserer Geschichte so viel gegeben, dass wir praktisch journalistisch nur gesagt haben, oh toll, tolle Geschichte, brauchen wir gar nicht mehr weiter nachfragen. Ja,
ja, wir haben alles im Kasten, was wir wollen. Ja.
Das aber, ja. Also, aber das Misstrauen, das spüre ich dann manchmal. Also manchmal werden wir Journalisten auch viel zu ernst genommen, als ob wir Macht hätten oder so. Manchmal merke ich das, wenn Paare auseinandergehen und der Mann ist halt sehr erfolgreich, ich schreibe häufiger über den, und dann kommt auf einmal die Frau an und denkt, sie kann den wirklich einen reinwürgen, indem sie mir irgendwelche Geschichten erzählt, ja, die irgendwie 5 Jahre her sind und wo der mal irgendwie unfreundlich zu einem Kellner war oder sowas, ja. Und ich so, was ist das für eine Geschichte? Also, aber dann spüre ich halt, dass vielleicht auch er ihr, als sie noch zusammen waren, gesagt hat, oh, der kann uns böse in die Pfanne hauen und so, und dass er da sowas aufbaut, was dann später irgendwie, also was halt einfach gar nicht stimmt, ja, weil also selbst wenn ich jetzt was Peinliches schreiben würde, dann würde es ja meistens keine Karriere zerstören. Das ist dann halt einfach vielleicht eine peinliche Geschichte, ja. Bis auf, wenn man Oberbürgermeister ist und Stewardessen sexuell zuquatscht, ja, also wie Peter Feldmann.
Ach ja? Also ich habe das nicht mitbekommen. War das so?
Ja, gerade jetzt.
Ach so.
Auf dem Flug nach Sevilla. Ja.
Auf dem Flug nach Sevilla?
Ja, also oder zurück? Hat sich ein bisschen was angehäuft.
Hin, jetzt. Zurück, hin.
Hin war es wohl, aber schon. Das weiß ich nicht genau.
Ja,
ja, deswegen ist er jetzt böse unter Druck.
Okay.
Zu Recht.
Man merkt gerade, Sean scheint viel zu wenig Nachrichten dieser Art.
Er hat eine Pressekonferenz gegeben.
Echt?
Das ist nicht der Rücktritt, hat er gesagt heute.
Oh ja.
Er ist zwar entschuldigt, aber... Na gut, das ist jetzt fast schon zu politisch, aber ja...
Also falls es jemand auch nicht wusste, so wie ich, jetzt wisst ihr es auch.
Also ich sag mal so, und dann würde ich das Thema gerne abschließen, als ich nach 5 Stunden auf der Couch den Siegeszug der Eintracht durch die Stadt beobachtet habe, bin ich genau an der Stelle, als er den Pokal abgenommen hat und dann angefangen hat zu reden, in die Küche gegangen.
Ja.
Nachdem ich 5 Stunden auf der Couch gesessen habe. Ich glaube, also das war mir unangenehm.
Den habe ich aber auch geschaut, den Siegeszug. Das war schön.
Naja, aber
definitiv.
Weil du gerade nochmal gesagt hast, weil die denken, ich kann in die Pfanne hauen oder sonst irgendwas, aber ich denke schon, dass gerade heutzutage und vielleicht noch mit einem anderen Aspekt, wo wir gleich drüber reden könnten, aber dass Journalisten auf jeden Fall schon eine gewisse Macht ist vielleicht das falsche Wort, aber die haben auf jeden Fall schon ein bisschen Werkzeuge oder Hebel, um zumindest ein gewisses Bild von einem Menschen zu zeichnen. Das hast du ja auch selber auch gesagt. Ne? Ich meine, das ist jetzt nicht dein Ansatz unbedingt, weil manche Sachen muss man berichten und dir liegen ja halt auch eher die guten Geschichten und so, aber ich denke schon, was jetzt mal sagen, vielleicht bei dir was anderes ist, aber ich glaube, dass es viele so sind, die dann, da gibt es ja auch so Sätze, ne, das Meinungsmache und so weiter und so fort, und wo das gezielt halt gegen Menschen auch eingesetzt wird. Also, und ich glaube, dass gerade viele Leute, die was darstellen oder sowas, dass sie genau davor Angst haben, dass nämlich ihr Image kaputt geht und dass man da schon Angriffsflächen hat oder Angriffspunkte hat, wo man sagt, okay, ist mir lieber, er schreibt gar nichts oder vielleicht was Positives, aber da müssen wir vorsichtig sein, weil ich gar nicht will, dass ich in so ein schlechtes Licht gerückt werde. Und ich glaube, das ist, dass die Berichterstattung oder Medien da schon einen ziemlich großen Einfluss haben auf die Menschen, die das lesen und dass andere manche vielleicht gefestigter sind als andere, vielleicht auch, weil sie halt eben mal einen blöden Tag hatten und eine blöde, peinliche Geschichte haben, aber manche andere vielleicht auch noch mehr auf dem Kerbholz haben, wo es dann halt vielleicht für die selber wirklich dann auch unangenehm werden könnte, möchte ich jetzt mal so sagen. Ne? Also
ja, da hast du wahrscheinlich recht. Und vielleicht ist es halt einfach nur meine Binnensicht. Jeder hat ja so seine Sicht, die auch dann vielleicht mal nicht zutrifft. Und man hat es ja häufig, dass auch mächtige Leute, US-Präsidenten, wenn sie dann nicht mehr im Amt sind, dann später in ihren Memoiren sagen, ich hatte gar keine Macht, ja, weil ich immer getrieben war und ich musste immer nur dann Sachen entscheiden oder ausbügeln. Und vielleicht sehe ich das dann auch falsch. Ja. Aber ich gehe halt nicht so mit ran, so hey, ich bin jetzt der Mächtige, der jetzt hier irgendwas...
Der Karrieren zerstören werden kann, ja.
Ja, das ist vielleicht auch nochmal so das
Gesamtbild. Würde ich auch nie jemand irgendwie so an den Kopf hauen oder sowas, ja.
Ja, das ist vielleicht auch dieses Gesamtbild, so wie du an die Sache rangehst, also was du auch schon erzählt hast. Aber ich denke halt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es viele andere gibt, die da anders handeln. Und gerade, und das muss ich jetzt leider so ein bisschen, aber ich meine, du arbeitest ja für RTL und da ist es halt, sag ich mal so, oft nicht, dass deine Einstellung so geteilt wird, weil da ist es ja auch gerade auch so, dass du öfter mal vielleicht in vielleicht nicht so schlimm wie, das schlimm ist das falsche Wort, aber nicht so stark wie im Internet, aber da ist es ja auch schon oft so, weil es geht ja auch darum, dass die Leute gucken und dass man im Gespräch bleibt und so weiter und so fort und ist halt auch so ein Ding, dass RTL halt auch schon, also jetzt in gewisser Weise dafür steht zu sagen, okay, wir berichten über die Promis, das ist ja auch, finde ich, auch ein großes Steckenpferd von RTL. Aber dass es dann auch öfter mal in eine andere Richtung geht, vielleicht als bei dir jetzt vielleicht.
Ja, also ich kann jetzt nicht einzelne Geschichten bei RTL irgendwie verteidigen oder kritisieren. Ja? Das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ich habe den Eindruck, dass RTL viel negativer gesehen wird, als es eigentlich ist. Mhm. Und dass die meisten Kolleginnen und Kollegen sehr gewissenhaft arbeiten. Ja? Und natürlich werden die heißesten Eisen werden angefasst. Das ist halt einfach so. Ja? Und da gibt es dann halt manchmal auch Konflikte. Ja? Und dann ist vielleicht in der einen oder anderen Geschichte auch mal ein Fehler passiert, ja. Aber also ich verstehe, was du meinst, und ich glaube aber, dass vor allem die Funktion von diesem Bereich Boulevard, heißt es ja, dass die oft unterschätzt wird, dass Boulevard sehr wichtig ist, dass nicht nur die Politiker interviewt werden, sondern dass auch andere Leute, die jetzt der Tagesschau zu unwichtig wären, beurteilt werden. Ja? Also wenn ein Filialleiter von einem Supermarkt jemanden rassistisch beleidigt, dann ist das erstmal noch nicht in der Tagesschau, aber dann ist es im Boulevard, ja, und dann, also da ist die Schwelle halt ganz, ganz anders, eine andere Schwelle, und da macht man sich dann keine Freunde, wenn man das berichtet, wenn man dann vielleicht sogar falsch liegt, weil das gar nicht so war. Wir haben ja diese Geschichte, die ganz komplizierte Geschichte mit Gil Oferim, ja, wurde der jetzt antisemitisch beleidigt, ja oder nein? Er hat so dargestellt und jetzt sagt eine Staatsanwaltschaft, das war eigentlich ganz anders. Ja? Aber trotzdem ist es meiner Ansicht nach richtig, darüber zu berichten. Natürlich so, wie man es weiß, und immer, immer objektiv. Ja? Oder was heißt objektiv? Also auf der Suche nach Objektivität. Mhm. Aber es ist schon allein auch ein Wert, dass man, wenn das Thema da ist, auch aktuell darüber berichtet und nicht sagt, oh, das ist jetzt so krass, da müssen wir erst mal 3 Wochen noch recherchieren. Also wir haben dann gleich Gil Oferim die Bühne gegeben, das zu wiederholen. Ja? Und vielleicht ist es jetzt alles falsch. Ja? Damit müssen wir dann leben. Und dann müssen wir nochmal nachschauen, haben wir das auch damals richtig eingeordnet? Ich glaube schon, aber vielleicht nicht in jedem Detail. Weiß ich jetzt nicht.
Habe ich auch gar nicht mitbekommen. Also ich bin zu viel hier. Ich sitze zu viel in Sigis Bar und hier gibt's auch.
Ich rufe dich ab jetzt jeden Abend um 18.30 Uhr ja. an. Schalt bitte RTL ja, Explosiv.
Das wäre toll. Oder schickst du eine kurze WhatsApp.
Wenn du up to date bist.
Eine kurze WhatsApp. Es auch, geht los. Bitte kurz auch, einschalten.
Ja, aber hast du nicht selber mal eine Zeit lang so ein bisschen in dem. In der, wie sag ich das über?
Du warst ein Riesenstar auf RTL 2.
Stimmt.
War ich das?
Da warst du oft.
Aha.
Das ist ja was Neues. Ja gut, nee, das Ding, ja gut.
Diese Popstars und sowas war doch RTL.
Ja, aber ja. Nee, tatsächlich auf RTL, so direkt haben wir weniger stattgefunden. Gut, RTL 2 natürlich auch wegen, damals gab es ja noch The Dome und diese ganzen Sachen so da schon, ja. Ja, das stimmt. Das Schöne ist, über mich gab es nie Negatives zu berichten.
Weil mich keiner gefragt hat.
Ja, genau. Genau. Das stimmt, das könnte natürlich sein, ja. Das ist aber auch gut so, dass dich keiner gefragt hat. Wir haben ja tatsächlich, das habe ich aber auch schon mal, aber ich kann es mal ganz kurz anschneiden, auch mal erzählt, als die Anne hier war, eine Radiomoderatorin von, ich habe den Sender Radio immer falsch gesagt, bitte hilf du mir jetzt, Radio Frankfurt, genau. Ich habe es immer verwechselt. Und wir haben damals sogar eine
sehr liebe Kollegin.
Ja. Ja. War auch eine schöne Sendung hier mit ihr.
Ja.
Und da haben wir, also wir haben, das habe ich ihr damals auch erzählt, wir haben eine Interview-Schulung gemacht, tatsächlich. Also über 3 Tage. Quasi, wie wir damit umgehen, wenn Reporterinnen und Reporter unangenehme Fragen stellen oder vielleicht Fragen stellen, auf die wir keinen Bock haben oder so. Aber ich muss sagen, das war sehr interessant. Also das damit zu machen und das. Und es hat mir, was heißt geholfen? Ja, kann ich auch sagen, geholfen, aber mir wurden eigentlich nie unangenehme Fragen gestellt. Aber dadurch, dass ich das so ein bisschen mitbekommen habe, habe ich manchmal auch, konnte ich dann auch manchmal Interviews mit anderen prominenten Menschen ein bisschen anders wahrnehmen. Weißt du, weil ich gemerkt habe, so, ah, das hat er jetzt gesagt, weil, ne, wie du jetzt gerade beschrieben hast, hier Lothar Matthäus, der war so euphorisch und hat so super mitgearbeitet, dass man gar nicht auf die Idee kommt, den jetzt irgendwas Beschissenes zu fragen, ne? Oder irgendwie, ne? So, das ist perfekt eigentlich. Also, ne? Hat er perfekt reagiert. Du wolltest irgendwas wissen gerade.
Ja, genau.
Ich mag das nicht. Wenn du Fragen stellst, mag ich gar nicht.
So, also. Ja. Nee, Gott. Aber jetzt ist es so, ne? Du bist ja auch viel auf Partys unterwegs, zum Beispiel.
Ich nicht mehr,
du meinst jetzt, ja. Ja.
Ja.
Und du, es ist ja nicht so, dass du unbedingt Interviews machst, sondern es ist so, ich stelle mir das jetzt mal ein bisschen bildlich vor, auch, also, das ist klar, okay, du bist Partygast, aber auch gerade die Geschichten, also die du so ein bisschen erzählt hast, das ist das rausgekommen und so, das ist ja schon so ein bisschen detektivisch auch, finde ich. Also das hat so einen Hauch von diesem, ich weiß nicht, also für mich kommt es manchmal, was heißt manchmal, kommt, wenn ich das so höre, und ich bin ja ein Fan von sowas, ja, also wo man dann sagt, okay, nennen wir es mal recherchieren, ja, aber ich finde das schon so, es geht schon ein bisschen in diese, weil das ist ja so real life und dann auch noch in so einem Kreis von Leuten, die man kennt, und man sagt, okay, ich will eigentlich, ob jetzt positiv oder negativ, was rausfinden, und ich beobachte jetzt die Leute, wie die reagieren und so weiter und so fort. Das finde ich ja schon also sehr faszinierend, muss ich wirklich gestehen. Aber was ich eigentlich dich fragen wollte, ist, wenn du jetzt auf so einer Party bist, zum Beispiel, wo Jens jetzt rumläuft, das ist ja kein Interview. Aber der sieht ja, was du machst und wie du reagierst oder was du erzählst auf einer Party.
Der würde ich
hast
abhauen.
Hast du das? Nein, aber
wo ist er gerade, da bin ich nicht.
Aber ich glaube, war das ein Teil auch dieser Schulung oder ja, ging es da wirklich
natürlich
um Interviews?
Nein, das war auch ein Teil.
Oder, und wie war das für dich? Kanntest du damals auch deine, ich sag's jetzt mal so, Pappenheimer, die auch da so unterwegs waren? Oder so? Nein. Seid ihr euch damals vielleicht auch schon begegnet?
Ja, begegnet sind wir uns, aber. Wir
haben auch Interviews gemacht.
Ja, genau. Ja. Begegnet sind wir uns auf jeden Fall. Wir haben auch Interviews gemacht, aber natürlich wurde uns auch gesagt, hey, auch wenn ihr auf einer, keine Ahnung, Party seid, Aftershow-Party oder auch privat feiern seid und es kommt irgendwie dazu, dass euch Fragen gestellt werden oder dir Fragen, also mir Fragen gestellt werden, dann...
Da geht es mir nicht mal um die Fragen. Es geht ja tatsächlich um dein ganzes Verhalten. Es geht schon ums Verhalten.
Ja gut, aber ganz ehrlich, ja, ich weiß, was du meinst, aber...
ich frage ja, mich hat der Insider wissen.
Ja, natürlich passt man ein bisschen auf, ne? Also ich hätte jetzt schon versucht, nicht komplett... betrunken aus irgendeiner Diskothek rauszustolpern oder sowas.
Also man beobachtet das natürlich schon. Und wenn jetzt jemand sagt, ich bin Veganer und auf einmal wird die Salami-Pizza da reingeschoben auf der Aftershow-Party, dann bemerke
dann
ich das als erstes.
Das. Ja, doch. Wenn sich deine Schulter bewegt, dann
und das würden andere Partygäste vielleicht nicht. Aber das mache ich jetzt gar nicht aus. Also mache ich gar nicht so bewusst. Also ich merke mir den ganzen Scheiß halt. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin Veganer und es steht einmal in der Gala oder in der Bunten oder in einem Beitrag von uns, dann ist das bei mir abgespeichert. Ich weiß gar nicht warum. Ja? Ich habe vielleicht so einen genetischen Defekt, ja, dass ich solche Dinge dann irgendwie speichere. Ja?
Bob und Andrews von den 3 Fragezeichen.
Ja.
Für Recherche und Archiv war der zuständig.
Also diese zwischenmenschlichen Sachen, ja, diese weichen Facts, die habe ich halt irgendwie so drin. Das hatte ich damals bei meiner allerersten großen Geschichte mit Hera Lind auch. Hera Lind war ja jetzt ja nicht die Autorin, die ich lese. Ich hatte aber so im Hinterkopf, dass ihr Mann, beziehungsweise mit dem war sie nicht verheiratet, aber ihr Lebensgefährte, einen Vollbart hat, ja? Und eher so ökomäßig aussieht. Und dann war sie mit so einem ganz geschniegelten Hotelmanager da, ja? Und da war dann meine Aufmerksamkeit auf ihr, ja? Körpersprache auch, zwischen Pärchen. Gerade auch am roten Teppich, obwohl der rote Teppich ja ein wahnsinnig künstliches Gebilde ist. Mhm. Und da, gerade weil dann so Druck ist von Blitzlicht und Scheinwerfern, ja, da finde ich, da sieht man gerade, wie Pärchen oder wie Gruppen, also Musikgruppen untereinander sind, das sagt einem schon einiges. Ja.
Aber da, weil du gerade was sagst, rote Teppich, künstlich und so in der Geschichte, in der Richtung, na klar, weiß man das ja irgendwie auch. Natürlich gehört da viel Inszenierung dazu. Was ich aber auch völlig in Ordnung finde. Ich muss sagen, was ich manchmal etwas traurig finde, okay, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir hier in Deutschland, einmal das Land natürlich etwas kleiner ist, wenn man es jetzt mit Amerika vergleicht, und wir vielleicht auch, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, aber nicht diese Megastars haben, weil in Amerika bist du meistens ja nicht nur in Amerika ein Star, sondern dann auch eben international. Das bist du halt als deutsche Künstlerin oder deutscher Künstler nicht unbedingt, oder Schauspielerin oder Schauspieler. Aber ich muss gestehen, ich finde es immer so ein bisschen schade, dass wir das hier noch nicht geschafft haben, dass das so ein bisschen mehr Glamour hat und ein bisschen mehr rüberkommt. So, weißt du, was ich meine? So in Amerika
kommt
wird...
Kommt es nicht auf die Veranstaltung drauf an? Also ich weiß nicht, ich bin genau über einen roten Teppich gelaufen, und zwar mit dem Kopf runter und im ziemlich schnellen Schritt, weil es mir persönlich sehr unangenehm war.
Nein, das schon, natürlich.
Aber ich glaube,
ja, aber das... Ja.
Entschuldigung, aber ich glaube, dass tatsächlich das vielleicht ein Unterschied ist zwischen den roten Teppichen, die du gelaufen bist in deinem Genre, und den anderen roten Teppichen, die es so gibt, wenn du zum Beispiel jetzt in die Alte Oper läufst. Also ich habe da keine Erfahrung mit, aber ich glaube schon, weil ich bin einmal an der Alten Oper da vorbeigelaufen, da war, glaube ich, Sportpresseball oder sowas. Das hat schon einen anderen Flair.
Auf jeden Fall, da ist schon was los. Ich sag nur, wenn man es manchmal dann trotzdem im Fernsehen sieht, ist es so, also ich finde es trotzdem auch schön, ich mag das auch, das zu verfolgen. Aber so ein bisschen fehlt mir manchmal noch so das...
Darf ich das mal ganz platt auf den Punkt
bringen? Sag mal, ja. Gerne. Dafür bist du ja hier als Experte, genau.
Ich sag's mal ganz krass, wir haben im Bereich Schauspielerei in Deutschland keine Stars. Mhm. Niemand. Und warum? Weil die alle ihre Privatsphäre wollen. Mhm. Du wirst mit Privatsphäre, wirst du nicht zum Star. Von jedem Hollywood-Star, den wir kennen wir den Beziehungsstatus oder denken,
ihn zu kennen, ja.
Ihn zu kennen, ja? Ja. Also manche erfinden dann auch Sachen und behaupten Schwule, sie hätten eine Freundin und sowas, ja. Und das ist dann aber die Geschichte, die überall auf der Welt transportiert wird, ja. Mhm. Und die meisten deutschen Schauspieler, die kriegen von ihren Agenten gesagt, oh nee, überhaupt nichts und so, ja. Ich hatte da einmal so eine göttliche Geschichte, da hat mir ein Agent von einer sehr bekannten deutschen Schauspielerin gesagt, also wenn die bei Exklusiv ist, dann kriegt die kein Casting mehr bei so einem tollen Regisseur wie Leander Hausmann. Aha. Und dann habe ich eine Woche später auf Mallorca gedreht und da hat sich dann eine Szene entwickelt mit Indira und Jimmy Blue Ochsenknecht und ich habe das gefilmt und alles und das war dann ein bisschen lustig, auch ein bisschen kontrovers. Da hat mir Jimmy Blue nochmal in die Kamera gegriffen und so. Es war sein Bruder, aber egal, einer von den beiden Ochsenknecht-Söhnen. Also in die Kamera greifen ist ja sowieso immer Sendegarantie. Ja? Das könnte man im Interview-Coaching auch mal machen. Ja?
Ja.
Es wurde also groß bei Exklusiv gebracht. Eine Woche später ruft Indira mich an und sagt, weißt du, zu was das geführt hat? Der Leander Hausmann hat mich angerufen und zum Casting eingeladen. Ja? Gerade wo der Agent vorher gesagt hat, dieser Regisseur würde niemanden. Mhm. Natürlich guckt auch ein Regisseur danach, ob ein Star in unseren Formaten vorkommt, weil er will ja auch Kinotickets verkaufen.
Ja, klar.
Ja?
Ja.
Und er hat mir aber wieder mal gezeigt, dass die Agenten der hiesigen Schauspieler und Schauspielerinnen einfach das nicht also auf der, wie sagt man, auf der
Agenda
haben. Genau. Ja. Und das haben die Amis halt nicht. Die Amis, die haben das erfunden, was sie selbst Entertainment Industry nennen.
Ja.
Ist eine Industrie, hat bestimmte Regeln, die man auch biegen kann, aber die Regeln sind da. Und damit wirst du halt zum Star.
Mhm.
Und wenn du jetzt alles wegklagst, wenn du mal besoffen auf dem Oktoberfest eine Frau geknutscht hast, ja, dann machen beim nächsten Mal die Magazine auch gar nichts mehr, wenn du jetzt halt nur so ein Halbstar bist, ja, und dann wirst du nie zum Star. Also so ist es. Also das ist meine Meinung.
Ich habe es immer gemacht. Ich habe es immer gemacht. Habe niemanden verklagt. Das hat nichts geholfen. Auf dem Oktoberfest.
Ja, aber das ist, da sind wir jetzt nochmal wieder bei den Menschen, die das konsumieren.
Ja. Ne?
Weil, also abgesehen von dem Regisseur, aber dass man nur stattfindet, wenn man auch außerhalb praktisch seiner Tätigkeit, sage ich mal, Schauspieler, Musiker oder so, wenn man da auch noch stattfindet, also praktisch diesen privaten Einblick gibt. Und wo man halt auch vielleicht auch Ecken und Kanten hat, dass die Leute das halt interessiert, was da noch so passiert.
Aber das ist doch normal, das gehört dazu, sag ich dir ganz ehrlich. Wenn du eine Person des öffentlichen Lebens, so nennt man das ja, damit man einen blauen Haken bei Instagram kriegt, sein möchte, musst du, also finde ich, klar kannst du sagen, du musst auch nicht alles, aber ganz auch mit Instagram ist doch das Gleiche. Auf der einen Seite wollen sie nicht über ihr Privatleben Bericht haben, aber fotografieren ständig irgendwas, wo sie sind, filmen sich ständig selber alle 15 Sekunden.
Jetzt hast du mir vorausgegriffen, weil das ist nämlich der nächste. Nein, das ist nicht, gar nicht schlimm, aber das ist genau der nächste Punkt. Weil wir heute in einer Gesellschaft leben, wo diese privaten Einblicke eigentlich aktueller, täglicher und greifbarer sind denn je. Genau mit den Medien, die du gerade beschrieben hast.
Ja.
So, und jetzt ist aber der Punkt, dass das ja alles Vor- und Nachteile hat. Und du hast ja schon gerade gesagt, dass manche halt auch in Amerika oder so sich dann ein Privatleben zurechtlegen, das sie dann nach außen tragen und dann vielleicht noch ein anderes haben oder wie auch immer, wäre mir viel zu schwer. Aber ich bin auch kein Star und will auch keiner werden. Aber das ist dieser Punkt, diese Nahbarkeit für die Leute. Live gehen, Fragen direkt beantwortet haben. Wie viele Features bei Rappern sind zustande gekommen, weil irgendjemand mal in der Fragerunde gefragt hat, mach doch was mit dem, der sagt, schreib den an, zack, gibt's ein Lied oder so. Aber ich glaube, das ist so genau diese Kontroverse, nämlich genau der Punkt ist es nämlich, warum funktioniert Instagram etc. so gut, also darum, aber jetzt die Frage vielleicht an dich, ist es dann, wo man sagt, okay, diese klassischen Star-Berufe, so ist blöd an. Nee, aber die klassischen Stars wie Schauspieler im Fernsehen, Serien und so weiter, Musiker, die im klassischen Sinne einfach um ihre Kunst, um ihre Musik in den Vordergrund zu stellen, dann über die Jahre jetzt vielleicht auch eher ins Hintertreffen geraten sind und die Menschen, die auf YouTube stattfinden, die im Instagram, TikTok, was auch immer jetzt alles stattfinden, die weitaus mehr Follower haben, sind die dann erfolgreicher? Sind es dann sogar vielleicht mehr Stars als die klassischen Stars, die wir sonst so aus dem Fernsehen kennen? Also die bis jetzt, also hast du da vielleicht, um das nochmal abschließend als Frage zu formulieren, hast du da so einen Wandel festgestellt oder wie schätzt du das ein heutzutage? Wer ist ein Star oder wer ist erfolgreich und wie? Oder macht es was aus mit dieser Darstellung?
Ja, das sind sehr viele, sehr interessante Fragen, die du da aufwirfst. Also die Influencerinnen und Influencer, die funktionieren, viele funktionieren nicht im Fernsehen. Mhm. Aber einige schon. Und das wird halt ausprobiert und dann wird gesehen. Also wer die Quote erhöht. Ja? Und das ist halt das, was dann interessiert. Aber es ist wirklich interessant, dass etliche von diesen Influencern dann wahrscheinlich einfach ihr Format gefunden haben, sei es Instagram oder YouTube. Und dort sind alle Zuschauer. Und wenn ich jetzt als normaler Konsument was über diese Person wissen möchte, dann gehe ich auch auf deren Kanal. Dann will ich das auch gar nicht in einem journalistischen Umfeld haben. Dann will ich nur meine Scheinwelt oder die die diesen direkten Draht haben, ja, dann sind vielleicht dieselben Fans, die Follower sind, die wollen das gar nicht im Fernsehen haben. Aber so eine Sophia Thiel, Fitness-Influencerin, die funktioniert super, weil die, ich habe die auch schon interviewt, die spricht total offen mit, also wir sagen immer, die hört ja sogar den Fragen zu. Ja? Also sie sagt nicht einfach nur das, was sie vorbereitet hat. Ja? Und bei anderen ist es dann halt nicht so, dass die da... Also mittlerweile sehe ich die Social Media einfach nur als Erweiterung. Mhm. Auch nicht als Konkurrenz. Wenn du es als Konkurrenz siehst, dann verlierst du sowieso immer nur. Aber wir kriegen ja auch viele Stories aus den Social Media, wo wir die Leute dann wieder anrufen. Sarah Knappig kommen auf einmal die Tränen in einem Insta-Live. Ja? Ist für uns dann sofort ein Thema. Rufen wir sie an und dann erklärt sie uns das. Ja? Mhm. Also das andere, was du angedeutet hast, ist, warum werden die Leute zu Stars oder warum interessiert uns das? Weil Menschen interessieren sich für andere Menschen. So einfach ist es eigentlich. Und für was wir uns bei den Promis interessieren, ist eigentlich wie auch im privaten Leben. Also Menschen, die uns wichtig sind, von denen wollen wir halt auch die persönlichen schönen und schlechten Sachen erfahren. Also wenn du jetzt in deiner Familie auf einer Familienfeier bist und dann ist die Tante Gerda und die hatte vor einem halben Jahr einen Herzinfarkt, dann wirst du nicht sagen, oh, vielleicht will sie Privatsphäre hier auf der Feier und deswegen frage ich sie gar nicht, wie es ihr geht. Ja? Natürlich fragst du das und sie wird dir in dem Umfeld, in der Familie dann auch sagen, was da alles passiert ist. Ja? Und wird dann froh sein, dass sie es jemandem erzählen kann. Ja? Und auf einer anderen Ebene werden halt diese Stars und Promis auch so ein bisschen Familienmitglieder. Man muss ja bedenken, im Fernsehen, wir sagen immer, ist ein 1:1-Medium. Das heißt, wir haben einen Star, der ein Interview gibt und der ist bei den Leuten im Wohnzimmer auf dem Fernsehen. Und im Internet, auf Insta ist es jetzt dann noch mal krasser, weil dann ist der Star auf deinem Handy. Das ist das, was du nah an deinem Herzen oder in deiner Handtasche oder in deiner Hosentasche trägst. Ja? Also viel näher geht es eigentlich gar nicht. Und da siehst du den. Das klingt jetzt so irgendwie hergeholt, aber es ist so. Und deswegen hast du einen Bezug wie zu einem Familienmitglied eigentlich.
Man ist immer noch näher dran an den Leuten. Und man, ne, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde es auch manchmal faszinierend, so zu sagen, okay, wie nah man praktisch am Star oder an eine Persönlichkeit der Öffentlichkeit.
Nee, Person des öffentlichen Lebens.
Genau, danke. Ja. Nee, aber das ist schon krass und ich glaube, viele suchen danach und wollen auch dahin. Aber ich glaube, das hat auch wieder so eine andere Seite, weil auf der anderen Seite bist du dann, also das kommt, glaube ich, auch wieder auf den Menschen drauf an, aber dann hast du ja gar keine Ruhe mehr. Weil wenn du dann rausgehst, dann denkt jeder, der kennt dich und der quatscht dich dann an und dann, ich weiß es nicht. Also,
aber da bin ich wieder an dem Punkt, wenn du, ich kann jetzt mal aus meiner Sicht sprechen, also ich, als oder während ich Musik gemacht habe oder den Wunsch hatte, mit Musik, ich sage es einfach mal, erfolgreich zu werden oder damit was zu erreichen oder wie auch immer man es nennen mag, war mir schon klar, dass das nicht funktionieren oder dass es einhergeht mit bekannt zu sein und dass Leute mich auf der Straße, gut, zu unserer Zeit gab es zum Glück noch nicht so viele gute Fotohandys, das heißt, das gemeinsame Fotografieren war noch nicht so anstrengend, wie es wahrscheinlich heute ist, aber das war mir schon klar, dass das passiert. Und wenn du da, ganz ehrlich, wenn du irgendwie sagst, ich möchte Künstlerin oder Künstler sein, und aber den Teil möchte ich nicht, Da will ich jetzt nicht sagen, sollst du vielleicht Maler werden oder Malerin werden, weil, wo auch, wobei es auch da wahrscheinlich Berühmte gibt, die auch Selfies machen müssen, aber ne, dann darfst du halt irgendwie nicht in der, in der Medienwelt stattfinden, glaube ich. So.
Weil der Jens hat gesagt, dass es dann besser funktioniert, aber jetzt möchte ich da nochmal drauf eingehen, weil ich war oft dabei und ich habe auch viele dieser Fotos gemacht.
Ich weiß, und du fandest es auch anstrengend.
Kam auf meine Tagesform drauf an.
Ja, ich fand es auch lustig. Aber wie gesagt, ich hätte, also hätte ich mich beschwert oder hätte, also hätte ich mich selbst dabei ertappt,
ja,
zu sagen, boah, das geht mir richtig auf den Senkel. Ich, natürlich habe ich auch Momente gehabt, wo ich sage, boah, das ist ein bisschen viel. Und bei mir war es nicht annähernd vergleichbar mit...
So, und da steige ich wieder ein. Jetzt stell dir mal vor...
Du bist Robbie Williams.
Nein.
Doch, da kannst du nirgendwo mehr hingehen.
Ja, auch, aber das ist ja bei ihm ja auch schon zu einer anderen Zeit so gewesen.
Ja.
Davon rede ich gar nicht. Aber jetzt stell dir mal vor, ich meine, wir haben ja lange Jahre und gerade in der Zeit auch zusammen gewohnt. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir ins Zimmer komme und du machst gerade hier so ein Live-Dings und ich stehe da in der Unterhose. Weil, nein, pass auf. Nein, das ist einfach eine ganz andere Zeit gewesen. Jetzt stell dir mal kurz vor, und das würde ich gerne hören, was du dazu zu sagen hast, aber jetzt stell dir kurz vor, du wärst in der heutigen Zeit da, wo du damals warst. Mhm. Mit diesem ganzen Social-Media-Kram, mit diesen ganzen guten Handy-Videos und so weiter und so fort. Und ich weiß, du wärst jemand, der da stattgefunden hätte, weil das dir Spaß macht.
Ich habe so das Selfie eigentlich erfunden, indem ich uns mit so einer... Wir haben damals... und es gab damals schon Podcasts. Und wenn man den Namen, vielleicht weißt du das auch, Jens, es kommt... Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber die sponsern uns ja auch, deswegen ist es egal. Kommt vom iPod. Soweit ich das weiß. Weil das Podcast war eigentlich, glaube ich, das Kürzel für Kurznachrichten, die man mit einem iPod, glaube ich, oder so irgendwie bekommen hat, wenn man das benutzt.
Das weiß das ich Medium. Leider nicht, aber es klingt nicht und, unlogisch.
Und wir haben damals tatsächlich schon so, man nannte das damals auch Podcast, so Mini-Ausschnitte gehabt, wo wir eigentlich mit einer Kamera gefilmt haben, aber zunächst erstmal nur die Audiospur genommen haben, dass die Leute, die das abonniert haben oder hören, quasi näher dran sind an uns.
Wo war das denn?
Wo das war?
Wo habt ihr das veröffentlicht?
Das gab's auf iTunes. Auch die Sponsoren.
Mein Gott. Okay,
jetzt nein, gab's auf iTunes. Weil der iPod ja auch von demselben Hersteller ist.
Okay. Ich hab's nie gehört.
Ja. sorry. Ist nicht schlimm. Und später haben wir das tatsächlich auch als Videoform, also in Videoform gemacht. Und da habe ich mich tatsächlich am liebsten, also selbst gefilmt. Genau, und hab
am
halt,
liebsten, sagst du.
Ja, habe halt in die Kamera gesprochen und habe gesagt, so, jetzt sind wir hier oder jetzt sind wir da und wir machen das und wir machen dies. Und habe natürlich auch den Rest gefilmt. Aber das, was man jetzt heutzutage mit dem Handy macht, indem man mit, ne, die eigene Kamera... Also ich bin eigentlich der Erfinder der Instagram-Stories.
Ja, genau, der Vater.
Ja, der Vater der Instagram, genau.
Nee, aber jetzt nochmal, weil du bist der Frage ausgewichen.
Entschuldigung, ja.
Wie siehst du,
ich habe das gelernt im Interview, in der Interview-Schulung.
Nee, aber wie werden das, wenn du so, ich sag's jetzt mal, als oder ihr als Rapsoul damals heute so stattgefunden hättet wie damals, und ich weiß, weil das hast du ja gerade nochmal beschrieben, dass das dir sehr entgegengekommen wäre, ja, weil das ja dann auch dein Beruf wäre und du hättest jeden Weg und alles drum und dran. Ich glaube, du wärst dann sogar ein sehr guter Instagrammer, was weiß ich was gewesen. Aber dann wären die ja noch alle näher an dich dran. Und das, was du gesagt hast vorhin und was ich ja auch miterlebt habe mit den ganzen Fotos und so weiter und so fort, was ja alles cool war. Ja? Aber dann wäre das noch um eine enorme Zahl an Followern und Leuten, die an deinem Leben teilhaben und die denken, die kennen dich und wissen alles von dir,
ja,
wäre noch mal gestiegen.
Ja.
Was meinst du, wie du damit umgegangen wärst? Sorry, Jens, wenn ich jetzt mal
hier. Nee, ich finde es super interessant, klar.
Ich sag dir ehrlich, ich weiß es nicht genau. Ich wäre wahrscheinlich genau in diese, ich sag es einfach mal, Falle getappt und hätte das voll und ganz mitgenommen, weil es ja auch ein super Medium und eine, auch eine super Werbeplattform für einen selbst oder für das, was man halt macht, ist. Ne? Wäre wahrscheinlich aber auch so blauäugig da reingerannt, dass ich vielleicht mit den Folgen quasi nicht, oder nicht, mir vorher nicht über die Folgen Gedanken gemacht hätte und hätte mich wahrscheinlich hier und da auch mal gewundert, so krass, keine Ahnung, woher wissen die denn jetzt das? Oder woher wissen die denn, wie, weiß ich auch nicht, meine Couch im Zimmer aussieht? Ja, aber ich habe es ja vor 3 Tagen selber gefilmt. Indirekt, als ich mich gefilmt habe. So. Ich kann es ja, ich will dich ausweichen, ich kann dir nicht so genau beantworten. Ich glaube, ich hätte das auch voll und ganz durchgezogen und irgendwann hätte ich gemerkt, so, ach, vielleicht war es an der einen oder anderen Stelle auch zu viel.
Ich glaube, wir hätten auf jeden Fall viel Spaß gehabt damals.
Das hätten wir auf jeden Fall.
Aber auch auf andere Art und Weise dann wieder nicht. Aber, ja.
Aber merkst du das, Jens? Das würde mich auch interessieren, weil du das habe ich auch auf deiner Instagram-Seite gesehen, auch wenn du die nicht so pflegst, wie du gesagt hast. Schande über dein Haupt, nein, Quatsch. Du hast ja auch viele so, ich würde es jetzt einfach mal
Reality-Stars nennen. Mit denen hast du ja auch schon viel zu tun gehabt und auch zu tun. Und da ist es ja auch so ein bisschen ähnlich. Also da ist es ja auch so, dass man sich, und das soll jetzt gar nicht negativ klingen, klingt es hoffentlich auch gar nicht, aber dass man schon viel versucht, immer im Gespräch zu bleiben. Also man macht viel und da helfen natürlich auch die sozialen Medien, die es heutzutage gibt, um da viel im Gespräch zu bleiben. Und findest, die Frage wäre jetzt, weil du die Menschen ja auch dann teilweise kennenlernst, ist das viel Show oder sind da, also weil mir persönlich kommt sehr oft davor, dass da wirklich sehr viele echt sind. Also im Sinne von, ne, sich nicht verstellen, ja, und einfach...
Absolut. Das sind bei den Reality-Stars, Reality-TV-Stars, sind die Wahrheit kommt in den kleinen Gesten heraus. Mhm. Das ganz oft erfinden die ein Setting, und das ist künstlich. Also so werden diese Doku-Soaps ja dann teilweise auch konzipiert, ja. Oh Gott, wir wollen jetzt einen Teich bei uns im Garten bauen. Dabei kommt niemand auf die Idee, da einen Teich zu bauen eigentlich, ja. Aber das ist dann das Setting. Und dann machen die das und dann wird das alles gefilmt und dann kommen in den kleinen Aktionen kommt deren Charakter raus. Mhm. Also die sind dann bereit, irgendwie eine ganz künstliche Situation anzunehmen, und dann darin aber authentisch zu agieren. Mhm. So würde ich das jetzt mal ausdrücken. Ja. Aber mir ist jetzt gerade noch aufgefallen bei eurem interessanten Gespräch, dass man sagt ja, in den Medien ist alles immer neu, und gleichzeitig ist nichts neu. Das gab's alles auch früher, ja. Mhm. Also damals, als Verona Feldbusch so groß, so viel Erfolg hatte, ja, und da haben alle gesagt, wofür steht die eigentlich? Die ist ja nur Werbeikone, ja. Mhm. Da hat mir auch jemand mal gesagt, so ein Medienprofessor, naja gut, als Marilyn Monroe groß war, wurde gesagt, ja, die ist ja keine Schauspielerin, ja. Mhm. Warum kriegt die jetzt tolle, große Rollen? Das ist ja unfair echten Schauspielerinnen gegenüber, ja. Und heute, wenn man jetzt jemand auf der Straße fragt, nennt man eine amerikanische Schauspielerin, würden vielleicht die Hälfte sagen Marilyn Monroe, also eine alte amerikanische Schauspielerin, ja. Mhm. Und also das es gab schon immer Leute, die einfach ihre Nische gefunden haben, so wie heute Social Media, haben sie früher dann halt was anderes gemacht, ja. Und wurden dann bekannt. Und da muss man halt, dafür muss man halt wirklich geschaffen sein, dass man in der Öffentlichkeit agiert und beurteilt wird. Und das kann nicht jeder. Mhm. Also kann auch nicht. Im Model-Business merken wir das ja auch. Und da habe ich auch mit Chefs von Modelagenturen gesprochen. Manche Frauen wären eigentlich ganz tolle Models, aber die können das nicht irgendwie verkraften, ständig nur nach dem Äußeren beurteilt zu werden. Mhm. Ja? Und andere können das einfach total locker wegstecken. Für die ist es ganz, ganz einfach. Und dann muss man halt einfach dem Model, die das nicht wegstecken kann, sagen, vielleicht machst du lieber was anderes.
Es gehört schon hart auch einfach dazu, in der Öffentlichkeit zu stehen. Also auch
im allgemeinen Sinne,
meinst du? Über den, na guck mal, wir machen jetzt jeder unseren Beruf. Du hast die Erfahrung schon gemacht, aber wenn ich sage, ich müsste jetzt über meinen Beruf raus mich noch für Sachen rechtfertigen, die ich mache oder wo ich hingehe oder sonst irgendetwas, muss ich nicht unbedingt haben.
Naja, und eine andere Sache ist, du darfst jetzt nicht einfach so dein Fachliches so über alles stellen. Ich sag's oft, wenn ein Fußballspieler kein Interview geben will, finde ich halt doof, ja? Natürlich aus meiner beruflichen Perspektive, aber ein Fußballspieler wird meiner Ansicht nach sehr gut bezahlt und er wird nicht dafür bezahlt, dass er toll Fußball spielt, sondern dafür, dass ihm viele beim Fußballspielen zuschauen wollen. Okay. Ja? Und deswegen muss er auch ein bisschen an die Leute da draußen denken. Weil wenn er nur für die Qualität seines Fußballspiels bezahlt werden würde, müsste ein Handballspieler genauso viel verdienen, weil der trainiert genauso hart. Ja, und hat auch ein Talent. Mhm. Nur beim Handballspieler gucken halt nicht so viele Leute zu. Und das ist in unserem System praktisch die Währung. Und wenn Leute dir zuschauen wollen, dann ist es auch gut oder nur recht und billig, dass du dann auch ein Interview gibst und dann nochmal erklärst, warum du den Scheißball jetzt hier an die Latte gesenkt hast, ja, obwohl es jeder gesehen hat. Dann, wieso soll ich jetzt noch drüber sprechen? Ja, einfach, ja, weil wir auch drüber sprechen. Wir wollen jetzt einfach drüber sprechen, ja.
Ich sehe es aber auch so ein bisschen. Das war das, was ich meinte. Wenn
ja,
du, wenn,
aber
ja.
Jetzt sagst du erstmal.
Ja, wenn du komm diesen.
Mit der Keule.
Ja, kommst gleich. Nee, wenn du diesen Schritt gehen willst oder gehst, musst du in Kauf nehmen, dass dir ab und zu Fragen gestellt werden, gute, vielleicht auch unangenehme Fragen, ja, dass du den Leuten, also nochmal, ich muss halt in meinem Beispiel sprechen, du hast Menschen, die deine Musik kaufen, okay, irgendwann wurde es halt illegal runtergeladen, aber die sie kaufen und von wovon du in irgendeiner Art und Weise dann auch lebst. Deswegen finde ich, ich will jetzt nicht sagen, dass dann jeder ein Recht hat, alles über dich zu wissen. Aber, so, wie Jens gerade gesagt hat, wenn da mal so, ich finde, man kann da nicht einfach sagen, nö, Interviews gebe ich nicht, ich rede mit niemandem. Nee,
okay, da bin ich auch voll auf eurer Seite und ich bin ja der, provoziert dann auch gerne ein bisschen, aber ich finde, dass es...
Du bist bekannt dafür, dass du so richtig...
Nö, so manche Sachen, in manchen Themen bin ich da ziemlich hart,
ja.
Aber mir geht es halt darum, und ich glaube, das ist jetzt bei dir nicht der Fall, aber ich sag mal so, da gibt es andere, aber ich finde, dass es zum gewissen Punkt richtig ist und dass es auch zu seinem Job dazugehört, mhm, und dass man nicht einfach sagen kann, ich habe jetzt keinen Bock darüber zu sprechen. Wobei ich auch jedem sagen würde, wenn er einen scheiß Tag hat, dann ist es wie bei jedem anderen.
Natürlich.
Dann muss er nicht jedes, klar, Mal. Und wenn dann halt, ne, mal ein Trainer nicht zur Pressekonferenz kommt, weil er jetzt sauer ist nach dem Spiel, das Recht hat er auch. Aber
ich finde auch bei
dem
Paradebeispiel,
es geht halt um allgemein. Ne?
Ich finde auch bei dem Paradebeispiel Fußballer, finde ich, müssten auch nicht viele Interviews geben.
Das ist wieder eine andere
Meine Thema. Meinung.
Nee, aber was dann bei mir halt eine Rolle spielt, ist so, dass ich wieder finde, dass auch da, was wir am Anfang wieder hatten, dann vielleicht aus der einen oder Ecke dann halt auch wieder in diese provokante Schiene gestoßen wird, dass man wieder irgendwie auch Aussagen von dem haben will, wo man ganz genau weiß, es ist ein Mensch und ja, der ist Fußballer, ich bleibe jetzt beim Fußballer, aber der hat gerade jetzt irgendein Finale verloren und der hat vielleicht noch den Elfmeter verschossen und dann da irgendwie reinzusticheln oder die sind nicht Meister geworden oder sind im DFB-Pokal ausgeschieden oder sonst irgendetwas. Das ist dann wieder die Frage, wie weit muss ich mir das geben? Und der nächste Punkt ist, und da sind wir wieder bei Social Media, und das ist auch noch was, das liegt mir die ganze Zeit schon auf der Zunge, aber ich finde das unglaublich, was den Menschen einfällt, einfach an ihrer Tastatur zu Hause oder am Handy, auf der Couch oder sonst wo, in der Bahn, auf dem Klo, mir egal, da Kommentare und sonst irgendwas abzusetzen, die halt eben respektlos sind und die dann damit eben nichts mehr zu tun haben.
Das stimmt.
Und das ist meiner Meinung nach, da wird auch kein Mensch für bezahlt, weil das geht halt über eine Grenze hinaus, die dann persönlich wird. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wie weit denken die, dass die in meinem Leben stattfinden oder umgekehrt. Also ich sag mal so, die Stars,
ja,
einen gewissen Punkt, aber auch dann eine Grenze haben, wo wir sagen, okay, du, ich teile mein Leben mit dir über Social Media, aber hier ist immer gut und das muss ich mir auch nicht bieten lassen und das muss ich mir auch nicht sagen lassen oder sonst irgendwas. So, das ist der Punkt. Und auf der anderen Seite ist dann auch der Punkt, wenn ich sage, okay, du setzt dich jetzt journalistisch damit auseinander, du hast ein gewisses Level an dem, wie du berichten möchtest und das ist das, was in Social Media halt so sehr nicht stattfindet. So.
Ja, weil es jeder halt macht.
Genau. Und das sind nämlich eben keine Journalisten, sondern das, genau, sind Menschen, die gerade beim Mittagessen, Abendessen oder was weiß ich was sitzen.
Ja.
Und dann irgendwie einfach aus der Hüfte schießen. Und da sind wir auch wieder bei den Menschen. Der eine geht so damit um, der andere geht so damit um. Aber ich finde das, gerade was aus der Ecke kommt, oft, da verallgemeine ich jetzt wahrscheinlich auch, aber oft halt unter der Gürtellinie. Und das ist ganz oft so, wo ich mir sage, okay, das muss man sich auch, egal was der verdient oder ob ich mir das Leben ausgesucht habe oder nicht, halt nicht geben. Manche Sachen muss man im Kauf nehmen und dass nicht alle das gut finden, was man macht. Und auch jetzt verlasse ich mal diesen Fußballerbereich, aber wo man sagt, ich bin jetzt Influencer, ich bin YouTuber oder ich bin sonst irgendwas. Da ist es nochmal sag ich mal, dass das eine oder andere noch mehr spaltet vielleicht, als wenn man nicht Fan von der Mannschaft ist oder der hat ein schlechtes Spiel gemacht oder ich mag den Spieler nicht. Aber wenn du jetzt irgendwie YouTuber bist und dann eine Stunde redest und irgendein Spiel spielst und dann irgendwelche Sachen sagst und dir das dann um die Ohren fliegt, dann nimmt man das da vielleicht sogar ein bisschen mehr in Kauf. Aber ich finde, dass das, und das fehlt mir einfach, dass da die Grenzen verschwimmen oder halt gar nicht stattfinden. Also das ist so meine Wahrnehmung, obwohl ich mich gar nicht so sehr da drin bewege.
Naja, also man kann bei unterschiedlichsten Menschen mit unbedachten Äußerungen wirklich ganz schlimme Folgen auslösen. Und das ist bei jungen Mädchen, wenn man mit denen einen Kommentar zu ihrem Äußeren, zu ihrer Figur macht, dann kann das ganz, ganz schlimme Folgen haben. Mhm. Kann sogar ein Lob. Oh, du siehst ja heute viel besser aus als letzte Woche. Ja, kann schon auch ganz schlimme Folgen haben. Meine Erfahrung ist halt, dass wir in unseren Redaktionen solche Sachen immer auch diskutieren. Mhm. Ja, bevor ein Bericht rausgeht, hat man vorher auf einer Redaktionskonferenz drüber gesprochen. Ja, manchmal, wenn es tagesaktuell ist, dann vielleicht mal nicht, aber da haben immer 2, 3 erfahrene Menschen über sowas gesprochen. Und nachdem es gesendet worden ist, gibt es immer eine Kritik. Also es gibt im Fernsehen nach jeder Sendung eine Konferenz, wo Kritik geübt wird, wo dann gesagt wird, oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen too much oder sowas. Ja. Und das gibt es halt bei Social Media nicht, weil es da gibt es keine Redaktionskonferenz. Ja.
Es ist ungefiltert, vielleicht ist es so das Ding. Ne? Ihr filtert es, ihr denkt drüber nach, was ihr macht. Gut, dann hängt es wieder an der Person, wie sie das aufnimmt. Und das ist halt das, was im Internet nicht stattfindet. Und da haben wir auch schon öfter drüber geredet, weil viele einfach auch manche Sachen nicht unterscheiden können. Da waren wir ganz oft im Rap oder sowas, ne, wo man nicht weiß, wo sind jetzt die Grenzen oder mittlerweile Streaming. Dann hatten wir Wrestling oder sowas, wo man sagt, ja, weiß man jetzt, ist das echt, ist das nicht echt? Was macht derjenige damit, der das konsumiert? Hm. Und gut, bei dir ist es auf dem Level, wo man sagt, es ist journalistisch. Und bei dem anderen Kram ist es halt so, und das ist halt immer mehr, was heißt immer mehr, das sind, wenn man die Zahlen sich anguckt, einfach übertrieben, was in Social Media stattfindet und das einfach, und das ist das, wo ich echt Bauchschmerz kriege, dass das alles so ungefiltert ist.
Kriegst du Shitstorms, Jens? Oder was ist Shitstorms, aber kriegst du, hast du auch irgendwie, wie soll ich sagen, gibt es da auch Kanäle, wo Leute dir sagen, was hast du denn da für eine Scheiße fabriziert?
Ja, das passiert natürlich.
Ja, also auch gerade jetzt, wie Tobi sagt, so wirklich von Zuschauerinnen und Zuschauern dann. Oder, oder von Konsumenten.
Ja. Ich antworte da auch, wenn es jetzt halbwegs sachlich noch ist, dann antworte ich da immer. Also so einen richtigen Shitstorm hatte ich jetzt noch nicht. Das würde ich so definieren, dass einer was ganz Schlimmes sagt und dass dann ganz viele einstimmen und dass das dann so eine Lawine wird. Das hatte ich glücklicherweise noch nicht.
Okay, war Shitstorm aufs falsche Wort. Ich meine, allgemein wird Kritik an deiner Arbeit oder an deinen...
Ja, da muss man manchmal dann auch...
geübt.
Also gerade wenn dann... da wird einem dann ja immer Korruption oder... Entweder ist man korrupt oder dumm, ja?
Super, ja.
Und wenn sie sagen dumm, ja, das finde ich noch okay. Kann jeder beurteilen, ja? Korrupt, das ist halt einfach... das will ich mir nicht nachsagen lassen. Und da habe ich dann auch manchmal schon zu unwirsch geantwortet. Besser ist es natürlich dann nicht zu antworten. Löschen tue ich eigentlich nur Kommentare, wo dann neben mir noch andere beleidigt werden. Und was ich nicht...
Wenn es halt, okay, wenn es unter den...
wenn dann irgendwie gleichzeitig noch irgendwie die Frau, die ich interviewt habe, dann auch noch als was ganz Schlimmes beschimpft wird.
Okay.
Ja. Da lösche ich dann schon, ja.
Finde ich auch okay. Also auch dann kriegt man wieder vorgeworfen, so, ach guck mal, wurde gelöscht. Klar. So, ja, Das ist scheiße, ja, was da geschrieben wird. Ja, also lösche ich, ganz einfach Ding. So.
Das muss er ja nicht.
Natürlich, auf jeden Fall.
Ja. Nee, aber noch was Interessantes ist mir gerade gekommen, als du gesprochen hast, weil natürlich habe ich auch Sternchen, nennen wir die ja immer, ja, ja. Die mich da anrufen und sagen, oh Jens, lass uns doch mal wieder eine Story machen. Und ich habe dann Zeit, denk dir was aus. Ja?
Das finde ich gut, denk dir was aus, ja.
Und das klingt jetzt dann natürlich so ein bisschen, naja, so ja. Ein bisschen seltsam, aber wir haben ja genauso auch Manager von bekannten Popstars, die uns anrufen, auch mich teilweise, und sagen, oh, da haben wir jetzt ein Release vom neuen Album, was könntest du dir denn vorstellen, wie könnten wir das denn darstellen, was also könnten wir denn
Berater
da machen?
Quasi.
Ja, natürlich gehört es manchmal ja. auch dazu, ja, ja. Wenn man ein gutes Verhältnis hat, ja. Und das ist ja eigentlich für mich auf dem gleichen Level. Das wird nur dann anders ausgedrückt und etwas professioneller verpackt, so eine Frage. Ja?
Ja.
Also gerade dann, wenn auch bekannteste Künstler ein Release haben, dann machen die ja Sachen, die sie sonst auch nicht machen würden. Ja? Und das ist ja auch nicht zu verurteilen. Dann gehen sie auch auf Tour oder dann gehen sie auf Radiotour oder auf Promotour und so. Genau. Ja.
Ja.
Und klar, man trommelt für sein Werk, ja, und das ist doch überhaupt nicht verwerflich.
Nein.
Im besten Fall ist man ja stolz auf sein neues Album und will, dass es möglichst viele Leute erreicht. Natürlich wollen sie auch Geld verdienen.
Was auch nicht verwerflich ist. Wird ja auch vielen vorgeworfen.
Stimmt.
Gerade in der Hip-Hop-Szene.
Jetzt habe ich heute nicht mehr.
Nein. Jetzt hast du meine Brücke ein bisschen zerstört, Tobi.
Entschuldigung, ich nehme es zurück.
Nein, ich wollte das Wort, extra nochmal das kleine Wort Hip-Hop in Verbindung mit DJ, das du ja vorhin kurz erwähnt hast.
Können wir nochmal eine Runde Getränke bestellen? Und dann
können wir machen, einsteigen? Und dann bitte erinnere mich dran.
Ja, klar, Hip-Hop.
Okay. So, Getränke sind da, ja?
Jawohl.
Die Brücke war das kleine Stichwort Hip-Hop in Verbindung mit dem von dir vorhin erwähnten Job als DJ. Aber du bist auch, weiß ich nicht, ob du immer noch bist, aber du bist ein bisschen Hip-Hop-Fan auch, ne?
Ja, total. Ja.
Total. Okay. Ich hatte gerade ein bisschen gesagt, weil ich mir unsicher war, aber dann total, okay.
Oldschool,
ja.
Wird man das heute nennen.
Also. Wird es heute nennen, genau. Aber beschäftigst du dich trotzdem noch mit dem aktuellen Zeug?
Geht so. Ja, also manchmal packt mich immer wieder. Ehrlich gesagt, sobald ich dann diesen Autotune-Sound höre, dann hört es bei mir auf.
Wird schwierig.
Ja, der ist ja sehr populär.
Aktuell schon, ja. Hast du noch mal aufgelegt irgendwann?
Nur
nachdem du die Karriere
bei
in den Nagel
der Hochzeit
hast?
Meines besten Freundes. Der hat mich aber, habe ich zuerst gesagt, nein, nein, nein. Und dann musste ich, also dann hatte ich keine Argumente. Und dann hat es Spaß gemacht, aber da war, also mein Anspruch war wirklich immer das Aktuellste auch da zu haben, nicht immer zu spielen, aber das die Möglichkeit zu haben. Und weil ich diesen Überblick nicht mehr habe, also sobald ich diesen Überblick nicht mehr hatte, wollte ich nicht mehr auflegen.
Mhm.
Ja, das ist schon echt lang her. Und ich bin auch reingekommen in diesen Hip-Hop über ganz alten Soul.
Mhm.
Und dann haben ich und mein Kumpel, haben wir dann die Samples analysiert und dann die Original-Soul-Platten von Simon und James Brown und sowas uns besorgt, über abenteuerliche Wege damals noch. Ja.
Ja, heute ist es einfacher. Ja. Whosampled.com, eine sehr, sehr bekannte Internetseite, aber sehr interessant auch. Also es macht Spaß, da zu stöbern, mache ich selbst auch sehr oft. Da entdeckt man auch immer mal wieder kleine Schätze auch, wo man sich denkt, krass, Moment. Wo man nicht gedacht hätte, so, hä, das ist auch gesampled? Beziehungsweise, oder andere würden dann sagen, das ist auch geklaut.
Ja gut, mittlerweile ist es ja so, dass die heute denken, dass die Sample, die heute benutzt werden, von den gesampelten Liedern sind, die
ja, aber auch genau, schon gesampelt wurden. Es geht immer weiter zurück.
Ja. Nur um den Kreis zu schließen, wo hast du damals so aufgelegt?
Also. Es gab einen geilen, illegalen Club, Lissania Essay hieß der, von DJ Chantel, der das Bukowiner Orchestra macht. Alle 14 Tage im Bahnhofsviertel im dritten Stock so ein Club. Und da habe ich, also ich habe jetzt neulich mal gesagt, ich wäre Resident DJ gewesen. Der Schantl selbst sagt, du warst nie Resident, du warst immer nur da.
Also nur da sein reicht nicht, um Resident zu sein. Okay.
Ja, ja. Kann ich drüber stehen, ja. Ja. Und dann war der mal...
Bahnt sich dein neuer Hip-Hop-Beef an gerade?
Ja, wir sind echt immer noch sehr gut befreundet, jetzt auf ganz anderen Planeten, ja, aber mögen uns sehr. Und dann waren wir mal, dann war er mal bei der HR3 Club Night eingeladen und hat mich und mein Kumpel, wir waren so ein DJ-Team, eingeladen, da auch noch mal eine Dreiviertelstunde zu machen. Und dann haben wir hier ein richtig geiles Engagement bekommen, Parkcafé Wiesbaden, den Donnerstag.
Okay. Cool.
Haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie lang, also über ein Jahr haben wir das gemacht. Und das war dann halt ein kommerzieller Club und das, am Anfang konnten wir es gar nicht, weil wenn dann, da gab es Abende, die waren brechend voll und manche Abende war nachts um zwei niemand mehr da. Und dann haben wir gesagt, ja, hören wir auf, weil so war es halt sonst bei anderen Partys. Nein, kommerzieller Club, natürlich muss dann bis 4 Uhr gespielt werden, auch wenn niemand da ist. Könnte ja noch mal jemand reinkommen und eine fette Sektflasche ordern. Ja. Ja, also das.
Aber ein sehr bekannter Hip-Hop-Club damals auch, ne?
Genau.
Spar Café.
Ja. Genau.
Gibt's das noch?
Das gibt's noch, ja? Aber...
ist in Wiesbaden, lass uns nicht drüber reden, wir sind hier in Frankfurt.
Ja, Wiesbaden hat so ein Ausgehproblem, also die besseren Clubs sind in Mainz im Moment und deswegen, also ein Club braucht ja auch immer ein Umfeld und sowas. Und
das, aber ich glaube, das war immer schon ein bisschen ein Wiesbaden-Problem. Ohne jetzt schlecht über Wiesbaden reden zu wollen, aber das ist...
Damals gab's in Wiesbaden aber auch richtig geile Clubs und Bars vor allem, ja, wo die Leute dann halt... hin und her konnten und so, ja. Und ja, Wilhelm Straßenfest war ein Riesending immer.
Stimmt. Aber Mainz war schon auch immer so ein bisschen, gerade klar auch durch Studentenstadt, sagt man ja so ein bisschen. Klar war das auch, ist es auch vielleicht, ich sag jetzt mal, einfacher, da Veranstaltungen an die Menschen zu bringen und was Gutes zu machen. Ich habe eine Frage von unserem Barbesitzer Siggi, der spielt mir nämlich immer per Sprachnachricht Fragen für die Besucher dieser Bar hier zu. Natürlich haben wir auch eine für dich. Die werde ich jetzt mal hier vorspielen. Und Tobi, sie wird in
bester Qualität dann im Anschluss.
Ich mag das immer sehr gerne, dich damit zu überraschen. Ja, genau. Das machst du immer sehr schön. Ja. So, es geht los. Aber warte, ich muss kurz. Stopp. Ich mache das manchmal, wenn Tobi mir Sprachnachrichten schickt, stelle ich dir mal auf doppelte Geschwindigkeit ein.
Du. Das ist gerade du.
Ja. So, jetzt geht's los.
Gutes TV, der Siggi hier, gell? Hier, was ich sagen wollte, du hast doch da mit dem Bombay-Tobi, hast du doch die Jens Prevo da am Stammtisch, gell? Schon ist mal ganz interessant, so, ich mal anguckt, was er so im Instagram so macht, und der kennt ja echt Gott in die Welt, gell? Was ich mich jetzt gefragt habe, vielleicht kannst du das denen mal fragen. Man kennt er die als selbst und fragt er dann, wollen wir mal schwätze, erzählst du mal ein bisschen Schwenk aus dem Leben, oder kriegt er die quasi vorgesetzt so ein bisschen, weißt du, dass da muss jetzt hingehen und tu mal so, als ob das interessant ist und so. Das ist das eine, was mich mal interessieren wird, und das andere ist, was war denn so der uninteressanteste Gesprächspartner, den der hat? Der muss jetzt nicht irgendwie einen Namen nennen oder so, kann auch sagen, das irgendein Torwart von Bayern München oder so, weißt du? Aber vielleicht kann er das mal erzählen, ob er da so einen Schauspieler hatte oder Musiker, wo er rausgegangen ist, hat gesagt, boah, der hätte schon mit der Parkbank sprechen können, es wäre genauso aufregend. Vielleicht kannst du das denen mal fragen, gell? Also, viel Spaß euch, der Siggi.
Ja. Super, super. Ja, die erste Frage mit, natürlich kenne ich etliche dann auch ganz gut, und manchmal hat man Flaute und man braucht eine Geschichte und dann ruft man alle möglichen Leute mal an. Mhm. Ja? Jetzt leben wir in einem anderen Zeitalter mit Instagram. Bevor man sie anruft, schaut man erstmal die ganzen Stories von den Leuten an. Mhm. Ja, also von daher passiert es dann noch seltener. Und dann gibt es natürlich auch die Situation, wo man einfach Promi jetzt in Anführungszeichen vorgesetzt bekommt, aber das ist dann halt einfach, weil die eine Filmpremiere haben, weil die irgendwie interessant sind für aus irgendeinem anderen Medium, aus einer Zeitung oder sowas, ja. Mhm. Und dann muss man die erstmal googeln, ja. Also wenn ich dann einen Love Island Star vor mir habe und sollte interviewen, muss ich meistens erstmal googeln. Darf ich jetzt auch einfach so sagen, ja.
Kann sie ja nicht alle
hier sowieso.
Oder ich frage dann im Umfeld, ja, dann gibt es Praktikantinnen, die da alle kennen. Wir haben lustigerweise, ich glaube, das kann ich verraten, auch einen Kameramann, der das alles anschaut. Der schaut Germany's Next Topmodel und so, ja. Und den kann ich dann auch immer fragen.
Der weiß alles?
Ja.
Sehr
ja.
Gut.
Das würde man ihm gar nicht so ansehen, ja. Aber der ist der absolute Experte. Und dann suche ich natürlich aber auch immer was mich interessiert. Also klar, wir machen das ja in Zusammenarbeit mit einer Redaktion beim Fernsehsender. Und da schicken dann die Kollegen Fragen, die sie gern beantwortet haben wollen. Aber ich stelle dann meine Fragen, ja, und das ist dann, da wird dann alles abgedeckt. Und wenn im Gespräch sich was entwickelt, dann gehe ich dem eigentlich auch immer nach. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man nur zwei oder drei Fragen stellen kann. Manchmal auch nur eine. Ja, roter Teppich. Kim Kardashian, also konnte ich eine Frage stellen. Zack. Ja. Und
die Frage will ich jetzt hören. Welche Frage hast du Kim Kardashian gestellt?
Das war, als MTV Awards in Frankfurt waren, und ich fand es ja lustig, weil sie ist ja nicht Musikerin und Kanye West ist Musiker. Und sie war eingeladen bei MTV, aber Kanye nicht. Aber Kanye war da, das wussten wir schon, weil uns ein Kameramann das schon gesagt hat.
Der ist Kameramann. Am Hotel. Der Kameramann,
nee, ja. Es war ein anderer. Ja? Und dann habe ich sie einfach gefragt, ist der Kanye jetzt auch hier?
Ja.
Und dann hat sie geantwortet, weil ich wusste, wir haben die Bilder und dann passt das. Ja? Ja. Und dann sagt sie, ja, aber wir haben von Frankfurt wenig gesehen und sowas. Hat sehr freundlich geantwortet. Ja. Aber ich fand es damals als total lustige Geschichte. Alle anderen fanden es nicht lustig. Also ich fand es halt lustig, dass Kanye der Musiker ist und dass der aber gar nicht eingeladen war, sondern einfach nur als Begleitung da war. Ja.
Ich find's auch lustig. Mein hier sitzt irgendwo ein Vogel, ganz in der Nähe, oder?
Ich glaube, der ist bei dir.
Ich hätte wahrscheinlich gefragt, was machst du eigentlich hier? Das wäre die Frage in Kurzform gewesen.
Ja, gut.
Genau.
Aber eine Frage ist noch offen vom Sigi.
Nee, wir waren noch gar nicht fertig, oder?
Doch.
Ja, okay.
Ja. Was war jetzt nochmal die zweite
Frage? Die zweite Frage war, glaube ich,
langweiligste.
Ach so, das finde ich eine super Frage, weil ich werde ja immer gefragt, wer war dein bester Promi?
Ja.
Oh,
die
Gott,
Frage ich auch noch nachher.
Kylie Minogue. Aber gut.
Ich fand auch den Vergleich gut. In der Zeit kannst du ein bisschen nachdenken, Jens. Ich fand den Vergleich sehr gut. Der so langweilig war, da hättest du auch mit der Parkbank reden können. Das fand ich sehr gut. Das war der Vergleich. Hast du jemanden? Wie gesagt, hat Sigi ja auch gesagt, muss ja keinen Namen nennen. Aber
ja, also man hat ja wirklich die wenn die Leute nur das antworten, was sie was sie so
auswendig gelernt haben.
Genau, quasi, was sie sich vorgenommen haben.
Ja.
Also ich war manchmal ich hätte jetzt beinahe gesagt, bei der letzten Buchmesse, Alvaro Soler, da habe ich nach dem Interview mir gedacht, da ist jetzt gar nichts rübergekommen. Ja? Mhm. Weil der war super freundlich und hat dann aber dann habe ich mir das Interview später nochmal angeschaut und dann war es doch total interessant. Mhm. Ja? Aber also da hatte ich jetzt wirklich so das Gefühl, der hat einfach nur sein Programm abgespult, aber das habe ich irgendwie einfach, das habe ich falsch verstanden, weil er halt immer so nett gegrinst hat. Ja, das hat mich irgendwie misstrauisch gemacht, diese
aha, super das
nette. Ja.
Das hat er in der Interviewschulung auch gelernt, in der wir auch waren.
Ja. Barbara Becker ist übrigens auch so, die ist so super nett und umarmt einen und so. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch, damit man ein bisschen beschwichtigt wird und dann nicht die harten Fragen stellt und dann nicht zu Boris Becker eine Frage stellt. Aber wir stellen natürlich immer eine Frage zu Boris Becker. Also, nein, nicht immer, aber sehr oft.
Ja, liegt ja auch nah am Ende.
Also es gibt natürlich, also Politiker sind natürlich dann dafür prädestiniert, einfach nur das zu sagen, was sie denken, ja.
Egal, was man fragt.
Genau, ja. Und da Und die haben dann ja auch immer als Alibi, dass sie keine Zeit haben. Und dann können sie gleich wieder abhauen. Ja. Da hatte ich mal mit Guido Westerwelle, fand ich dann mal. Nee, Gott. Wie heißt der? Der Verteidigungsminister, der dann jetzt abgehauen ist, der von und zu Gutenberg. Mhm. Den hatte ich mal interviewt. Und der hat einfach nur seine Frage, also sein Ding darunter gespult, ja. Und das war roter Teppich, Sportpresseball, ja. Und ich stand da nur wie versteinert rum mit meinem Mikrofon, ja. Weil ich dachte, was ist denn jetzt los, ja.
Auch geil, wenn du ihn gar nichts fragst, er beantwortet einfach irgendwas.
Ich glaube, ich habe ihn nur gefragt, wie es kommt, dass er hier ist. Und dann hat er sein ganzes Programm da, ja. Und ich habe gar nicht gefragt und so, ja. Und aber klang gut, ja. Aber ja. Da hätte ich auch mit der Parkbank sprechen können.
Ja. Vor allem auch schön, wenn du dann nebendran, also drei Mikros weiter anhält und wahrscheinlich das Gleiche erzählt, ne?
Ja. So. Genau, dann hättest du dein Interview gar nicht gebraucht.
Ja, Sinne, sondern, das war dann kein Interview, kein Gespräch, sondern war einfach nur ein Statement.
Auf der anderen Seite stelle ich mir das auch immer ein bisschen schwierig vor. Also jetzt nicht, nehmen wir den mal außen vor, weil ich sag mal so, wenn du jetzt so Hollywood-Schauspieler oder ich sag mal internationale Stars, Musiker oder sowas da hast, die haben ja dann immer so einen Pressetag und dann hast du so einen Slot, also so stelle ich mir das vor. Und dann hast du die Möglichkeit, jetzt sag ich mal, einfach mal 5 oder 10 Minuten mit denen zu sprechen. Und die reden ja eigentlich auch den ganzen Tag immer das Gleiche. Das ist ja für die auch nicht einfach, ne? Und ich glaube, da ist es auch ganz witzig, wenn man die so ein bisschen aus der Reserve lockt. Ich weiß nicht, wer das ist.
Sag ich ja gerade. Und deswegen, wenn Leute bei den Fragen... gemacht
damals oder sowas, oder Elton oder sowas, oder irgendjemand anders, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die einfach mal sich gar nicht für den Film interessiert haben, sondern irgendwie mit den Liedern gesungen haben oder so. Yeah. Das war, also, ich glaube, das ist auch nicht immer einfach aber ich finde das sympathischer auf jeden Fall, wenn man wenigstens sich, wie hast du es so schön gesagt, die Frage anhört,
das wollte ich gerade sagen,
die Frage zu beantworten auf eine ehrlich möglichste Art und Weise. Das ist, glaube
ich. Wer das übrigens tut und ganz toll ist, ist Jan-Josef Liefers. Der hört zu, ja, und beantwortet die Frage und hat dann auch mal eine Frage bei mir, die sehr schwierig war, 10 Minuten lang beantwortet. Ja? Hat er mich auch gefragt, ja, wollen Sie denn jetzt das ernsthaft wissen? Ja, oder einfach nur hier in einer halben Minute? Ich, nö, ernsthaft. Und dann hat er 10 Minuten geantwortet. Ja.
Aber dann wird es doch auch schwierig, weil du musst ja dann eventuell auch einen Beitrag daraus schneiden. Oder zumindest, ja doch, wenn du nur eine begrenzte Zeit hast, wird es ja dann auch ein bisschen kritisch.
Das ja, aber je mehr man als Antwort hat, umso mehr kann man einen Beitrag natürlich machen.
Okay.
Also man darf natürlich durch Kürzen nicht verfälschen, aber das ist den Gesprächspartnern ja auch klar, dass wir schneiden und daraus dann einen Beitrag machen.
Ja, nee, klar, das ist, aber ich habe das im Kleinen, mache ich ja manchmal, ich mache das eigentlich immer von unseren Sendungen hier, schneide ich so einen kurzen Trailer. Und selbst da habe ich manchmal gemerkt, also erstmal ist es sauschwer, sagen wir mal 2, 2,5 Stunden, 30 Sekunden zu filtern, die so catchy sind, dass, ne, dass man das geht nicht. Deswegen,
Clickbait.
Ja, Clickbait mache ich immer. Nee, aber ich habe da auch gemerkt, dass ich, wenn ich Lust hätte, und da sind wir beim Verfälschen, könnte man mit, also wir haben ja da noch mehr Material bei 2,5 Stunden, ne? Man kann da Dinge reinschneiden, die wo ganz anders in einem ganz anderen Zusammenhang gesagt wurden, aber trotzdem irgendwie passen und damit kannst du echt. Da sind wir beim Thema Macht.
Stopp, da sind wir wieder beim Thema Verantwortung und bei der selbst auferlegten Moral, die man hat dabei. Ja,
deswegen mache ich das auch nicht, ich sag nur. Aber ja. Dann sind wir auch wieder beim Thema Macht. Das ist schon. Ich muss auch sagen, manchmal gerade bei diesen ganzen Reality-Shows ist das manchmal so. Vielleicht kann ich das auch ein bisschen mit einem anderen Auge betrachten, weil ich ja auch schon mal im Fernsehen hier und da war und auch mal Fragen beantwortet habe und so. Ja, und da kann man schon auch mit Bildern viel machen. Ne? Also du kannst, wenn du jetzt jemanden 10 Minuten lang nur filmst, ohne dass er was sagt, kannst du dir bestimmt ein paar super Gesichter oder Mimiken rausschneiden, die an der Stelle, wo was gesagt wurde, gar nicht da waren. Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich. Ich kenne auch Beispiele von einem Fernsehinterview, was ich nicht geführt habe und was auch nicht bei meinem Sender war. Aber Da wurde der Sprecher von der Deutschen Bahn eine halbe Stunde lang interviewt und es wurde immer nur eine Frage beantwortet. Warum erhöhen Sie jetzt schon wieder die Preise? Mhm. Hat dieser Reporter 30 Minuten lang immer dieselbe Frage gestellt bei laufender Kamera. Mhm. Bis der dann ausgeflippt ist und hat gesagt, habe ich Ihnen jetzt doch schon erklärt, ist mir jetzt alles scheißegal, was Sie draus machen. Ich sage, wir erhöhen jetzt einfach die Preise und basta. Und das wurde dann gesendet.
Mhm. Klar, schlecht.
Ja. Ja, das ist halt der Unterschied.
Ja, klar, aber kann man... Wenn ich sage mal so, wenn das der Weg zum Ziel des
ja, also Reporters das ist ja kein Journalismus, das ist ja, einfach nur, das ist einfach nur
Provokation.
Ja, es ist hinterhältig.
Genau, ja, und das ist das, was bei mir wieder aufhört. Weil du, da steht ein Mensch, ganz ehrlich, egal wie die Bekannte ist oder sonst irgendwas und egal wie er auf deinem Interview pfeift oder wie auch immer, das ist, ich weiß nicht, aber jetzt komme ich ganz, aber so wurde ich nicht erzogen. Es ist einfach nicht in Ordnung, jemanden so darzustellen, was, wenn er nicht so ist. Das finde ich nicht cool.
Pass mal auf, was ich in der 100. Folge aus all den Sachen mache, die du jeweils gesagt hast hier im Podcast. Da schneide ich
das ist mir egal, richtig. Ich höre mir das gar nicht an.
Ich weiß. Da schneide ich was Lustiges zusammen.
Ja, vielleicht höre ich mir genau das an. Nee, aber jetzt, du hast, weil du gesagt hast, du wirst es immer gefragt, deshalb müssen wir das natürlich auch fragen. Du hast ja schon die Antwort praktisch gegeben, aber was war so dein einschneidendes Interview oder Erlebnis mit einem Promi, das du hattest?
Also es war wirklich Kylie Minogue. Das war auch in Frankfurt während MTV Awards. Und da haben wir rausgefunden, wo sie probt. Bürgerhaus Bornheim.
Aha.
Geil,
das ist, guck
geil,
mal, geil. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber das finde ich richtig geil. Also wenn man Frankfurt kennt und so, ne? Und dann sagt man, okay, hier und da und dann Bürger aus Bornheim hier direkt neben Subway, weißt du, da hinten, da ist die Kylie Minogue.
Jeder andere hätte gesagt, ja gut, die, das war in der Festhalle, ne, die Veranstaltung. Ja. Jeder andere hat gesagt, ja, die hat bestimmt, weiß ich nicht, hier in der Jahrhunderthalle geprobt und so. Bürger aus Bornheim, super.
Geil, nee. Okay. Und dann kam sie da an. Und ich habe sie erstmal nicht erkannt, weil sie hat eine Brille getragen. Ich hatte nie ein Foto gesehen mit Brille, auch heute nicht. Mhm. Also keine Sonnenbrille, sondern eine echte, irgendwie, keine Lesebrille, aber, ja. Aber war ganz einfach, war die kleinste in dieser Entourage und bin dann auf sie zugegangen. Und schon bei der ersten Frage hat sie sich so total geöffnet, habe ich schon gesehen, die hat jetzt Lust, weil die ganzen Manager haben gesagt, nein, kein Interview, ja. Und dann war meine zweite Frage über ihren damaligen Lover, weil die wurden gerade mal wieder irgendwo gesehen, wo sie sich Ringe angeschaut haben. Und dann klassischerweise gibt es immer die Schlagzeilen, jetzt suchen sie sich Hochzeitsringe aus, ja. Und deswegen habe ich sie ganz direkt gefragt, will you marry this guy, ja. Und dann antworten ja die Promis meistens, ach, ihr dürft nicht alles glauben, was in der Zeitung steht. Also so ein Blablabla-Antwort. Und ihre Antwort war einfach, no, 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 no. Sie hat irgendwie, also auf die Frage, ob sie den heiratet, hat sie irgendwie 15 Mal no gesagt. Ja. Und das war so lustig. Ja. Das haben dann auch gleich alle Radiosender in Deutschland geklaut von uns. Ja. Und haben das irgendwie auf ihren Klickding da gelegt. Ja. Also es war richtig schön. Und das ganze Interview waren 80 Sekunden. Ich habe danach nochmal gestoppt. Und wir haben daraus einen 2-Minuten-Beitrag gemacht, natürlich.
Super. Hast du sie auch gefragt, do you know the Bürgerhaus Bornheim?
Das hatten wir im Bild. Das war perfekt für uns.
Why are you here? Aber okay, geile Geschichte auch, dass sie da geprobt hat. Super, ja.
Das ist aber genau das Ding. Ich glaube, da sind wir noch mal kurz bei Frankfurt. Du hast so eine große Stadt, die eigentlich doch ganz klein ist. Also was heißt klein? Aber die man sagt ja mal, es ist das große Dorf oder sowas. Aber
wenn du das
so
erzählst, würde ich sagen, was? Also wenn du jemanden, bevor du hingefahren bist, erzählst, so hier, pass auf, willst du mitkommen? Ich fahre jetzt ins Bürgerhaus Bornheim, weil Kylie Minogue probt. Da hätte ich gesagt, ja, klar, Spaß, wir sehen uns später.
Aber irgendwo muss man proben.
Ja, also ganz ehrlich, theoretisch reicht vielleicht irgendwo so ein Jugendhaus. Aber das ist halt das, was man immer selber voraussetzt.
Ja,
man sagt so, klar, wenn die da in der Festhalle auftritt, dann muss die mindestens in der Jahrhunderthalle proben oder sowas.
Genau. Ja,
aber meine anderen schönen Drehs waren mit Paris Hilton. Also das muss ich jetzt auch nochmal sagen, weil Paris Hilton ist einfach so eine fantastisch nette Person. Und man kann mit ihr einfach, man kann mit ihr auch richtig gut abhängen, ja. Das, ich habe die mal 2 Tage lang begleitet und seitdem sind wir wirklich cool. Ja?
Also, schick die doch mal vorbei hier. Mein Gott. Ja. Aber jetzt mal eine ernsthafte Frage zu dem Thema. Vielleicht bin ich da jetzt auch wieder nicht informiert genug, aber es ist ein bisschen ruhig geworden.
Um Paris?
Ja.
Ja, natürlich. Die macht ja auch immer noch Business, aber längst nicht mehr auf dem Level wie früher. Mhm. Die Frau hat ja nur durch ihr Business, was sie damals gemacht hat, 1 Milliarde Dollar verdient. Mhm. Ja, wird ja immer gesagt, Hotelerbin. Sie hat auch was geerbt, aber längst nicht so viel, wie alle denken. Sie hat 1 Million Dollar wohl geerbt, mhm, von diesem Familienbusiness, von, mhm, den Hotels. Und das andere hat sie erarbeitet, ja. Und sie hat praktisch dieses Genre, mhm, von diesen Reality-Stars erschaffen. Übrigens damit, dass sie in Hollywood den Fotografen Zettel zugeschoben hat, wo sie in 2 Stunden sein wird. Dann konnten die sich vorbereiten, sie konnte sich umziehen, hatte eine andere Garderobe an und dann konnten die im Laufe eines Tages mehrere Geschichten so Paparazzi-Style fotografieren.
Geil.
Und deswegen ist Paris gut bei denen immer noch super populär in Hollywood. Ja. Ja. Das vergessen die Paparazzi nicht.
Ich finde es richtig stark.
Das ist wieder die andere Seite, ne?
Ich finde es super. Ich muss auch sagen, für mich, ich weiß, dass man auch gerade durch verschiedene Art von Berichterstattung ganz schnell auch, ich sag es mal, ein negatives oder ein sehr einfarbiges Bild kreieren kann. Aber mich hat die auch nie genervt. Gibt's ja, sagen ja viele so, dieses, oh ja und so. Ich fand die auch immer irgendwie, ich fand's immer amüsant.
Ich mag
die. Aber ich habe letztens drüber nachgedacht und dachte mir so, stimmt, es ist ruhig geworden, ja.
Tatsächlich hat sie doch geheiratet und dann auch wieder irgendwas drüber gedreht oder so.
Ja, ja, er hat jetzt geheiratet und...
Tobi ist informiert, merke ich gerade, ja?
Ja, ja.
eigentlich bist du der Geheime. Hier ist das, wie sagt man hier?
Ich glaube, vor Corona hat sie auch noch aufgelegt als DJ, sogar in Ibiza. Der Name zieht halt. Klar, das sind irgendwie so Werbeauftritte, ja. Das würde ich jetzt nicht vergleichen mit einem richtigen, tollen DJ. Ja? Aber es ist natürlich auch eine Kunst, daraus so eine Kunstfigur zu machen.
Ich auch. Ja, genau, Kunstfigur, da sind wir wieder, weil, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass die haben das ja irgendwie auch, und gerade sie, auch mit erfunden mit diesem Reality-Star, ist heute wieder was anderes, aber mit dem, was sie damals gemacht hat, war das noch, sag ich mal, anders behaftet. Mit diesem nah dran sein und sich in den Vordergrund stellen und sich in die Öffentlichkeit stellen und eigentlich das zum Beruf machen, Ding, so. Und dementsprechend ist es da wieder für mich, wenn man selber damit klarkommt.
Genau. Und auch da sage ich, wenn du es scheiße findest, also nicht du, sondern wenn man das allgemein scheiße findet und sagt dann so, boah, keine Ahnung, jetzt legt die auch noch irgendwo auf, so, ey, dann musst du ja nicht hingehen. Ich bin auch kein Fan davon, wenn irgendwie der vierte Bachelor DJ wird danach.
Wie viel gibt's eigentlich?
Keine Ahnung, aber wenn er das davor war, alles cool, dann ist es ja klar, dass man das danach vielleicht weitermacht und man sagt halt, ja, ich habe das auch davor, aber so, na, wie gesagt, gibt es ja auch viele, die dann danach erst anfangen mit der Karriere. Ist ja auch überhaupt
gut,
nicht schlimm.
Aber das ist aber doch auch verständlich,
ja,
weil man nimmt doch dann alles mit, was
geht. Ich würde
geht
halt auf so eine Party nicht gehen wahrscheinlich, weil ich mir halt sage, komm, da gehe ich halt irgendwo hin, wo...
Nee, du wirst da hingehen und sagen, dir ist wurscht, wer da auflegt.
Kann auch sein, je nachdem. Aber ey, wenn ich am Ende auf irgendeiner Party wäre, dann ist es halt so, dann sage ich auch nicht so, was ist das für eine Scheiße, so, ne, also, hey.
Nee, ganz im Ernst, also.
Und wenn man das sich so gut erarbeitet, wie du gerade über Paris erzählt hast, mit dem kleine Zettel machen und so, finde ich halt großartig.
Ja, ja.
Ja, gut, dann ist er aber auch so ein bisschen Einverständnis damit, dass das so funktioniert, ne, weil man muss ja dann auch wieder
zu, ja, sagen, aber das ist Leute, auch, die, aber die das ist dann genau auch funktioniert, finde ich halt geil. Es schafft ja nicht jeder. Ne? Also,
ja, gut, aber die hat halt schon auch einen Namen. Ne? Also,
ja,
da passte ja auch damals dann alles. So,
das war aber noch eine ganz andere Zeit. Und mit ihr ist auch dieses Portal TMZ, also TMZ, ist groß geworden mit ihr. Durch diese Zeit, ja. Die haben am Anfang fast nur Paris Hilton-Geschichten gehabt, ja. Und deswegen sind die auch immer noch Best Buddies, ja, weil die, das vergessen die nicht, dass die gemeinsam groß geworden sind. Ja? Mhm. Die hat zu Hochzeiten hat die 3,5 Millionen bekommen, wenn sie ihren Geburtstag gefeiert hat. Ja? Und dann gab es natürlich mal eine Schlagzeile, da ist ihr Marktwert rapide runtergegangen, da hat sie nur noch $300.000 bekommen in Miami für ihr Geburtstagsfeier.
Furchtbar.
Ja, gell? Ganz schön schlimm.
Gemein.
Und dann gab es auch mal eine Schlagzeile, sie wäre jetzt für $5.000 zu haben. Also das haben die Kollegen aber falsch verstanden, weil sie hatte ein Agreement mit ihrer Lieblingsdisco in Los Angeles. Wann immer sie spontan Lust hat, dorthin zu gehen, kann sie natürlich kommen und kriegt alles. Mhm. Und dann kriegt sie nochmal $5.000. Also einfach unangemeldet hinkommen, um dann nochmal ein Säckchen zu schlürfen. Ja.
Und sich $5.000 abzuholen. Das ist völlig okay. Finde ich in Ordnung.
Warum hast denn du so nicht so ein Agreement gehabt mit dem Goldfisch oder so?
Da musst du mal den Reza fragen, den Besitzer vom Goldfisch. Oder den Siggi. Oder den Siggi. Ja, warum haben wir eigentlich keine Agreement mit dem Siggi? Ohne Ende Deckel offen und naja.
Aber bei uns ging es ja auch gut.
Ja, auf jeden Fall.
Auf unserer bescheidenen Niveau.
Wir hatten kleinere Agreements mit dem ein oder anderen Türsteher oder Clubbesitzer. Das war auch okay. Aber wir reden hier, ganz ehrlich, guck mal, wir reden hier gerade so sehr entspannt darüber und ich find's auch geil, dass du so nebenbei einfach mal sagst so, ja, keine Ahnung, ich war 2 Tage mit Paris Hilton unterwegs, mit der kann man auch super gut chillen und so. ist es für dich irgendwie noch interessant auf jeden Fall, weil du ja natürlich gerne auch darüber berichtest, aber ich muss noch mal ganz kurz ein kleines Beispiel von mir machen, auf der ersten After Echo, The Dome Aftershow Party, auf der ich war. War das für mich schon, also für mich war das schon noch ein krasses Erlebnis, weil ich da schon auch Leute getroffen habe. Nee, ja, unter anderem, davon gibt es auch Bilder, vielleicht kann man die ja mal hier in die Story packen, wenn die.
Sprich nicht so viel.
Nein, ich werde die raussuchen, wenn ich sie finde, dann packe ich sie rein. Auf der ersten Aftershow Party vom Echo habe ich ein Foto mit Otto Waalkes gemacht. Ja, und ein Foto mit Michelle. Ich weiß gar nicht, wer dann noch, sind noch ein, zwei andere dabei. Weil die sind mir da halt über den Weg gelaufen und ich dachte mir so, ich muss, also Otto Waalkes ist da, das ist so, ich habe die Platten von ihm als Kind gehört, ja. Ich muss mit diesem Typen ein Foto machen. Aber zeitgleich war so dieses, aber du bist ja auch hier, weil du halt nominiert bist. Ne, so, das ist, also, aber trotzdem hat's für mich nie diesen Glamour verloren. Das ist halt, das sind für mich immer noch alles Stars gewesen. Auch wenn vielleicht andere sagen würden so, aber du doch auch für andere, ne? Und du kennst jetzt so viele prominente Menschen und hast dann wahrscheinlich teilweise sogar von vielen die private Nummer. Hast du ja vorhin auch mal nebenbei so erwähnt, dass du auch mal mit denen schnackst. Ja. Ist es für dich noch so ein bisschen, aber ist es trotzdem noch so?
Also ich bin vor jedem Interview aufgeregt.
Okay.
Aber auch nicht nur mit Promis, sondern auch mit anderen. Das ist halt einfach, weil kann so viel passieren. Mhm. Und das ist, so bin ich halt, ja. Und also das geht auch nie weg. Und auch Udo Jürgens war ja immer noch aufgeregt, auch im hohen Alter, obwohl er schon so viele Konzerte gegeben hat, aber total aufgeregt immer. Deswegen hat er nie Interviews vor dem Konzert gegeben.
Du hast ja den Zugang zu denen. Kannst du manchmal so, oder denkst du manchmal für dich selber so, ist schon krass, Mahez hat gesagt, wen ich alles so kenne. Ne, weil andere würden, ne, guck mal, es gibt Leute, die stehen am roten Teppich und brüllen, weil die unbedingt ein Autogramm von Paris Hilton haben wollen, jetzt zum Beispiel, weil wir gerade über sie gesprochen haben, oder ein Foto mit ihr haben wollen. Gut, bedingt durch deinen Job wahrscheinlich auch, aber wie du so schön gesagt hast, chillst du halt mal 2 Tage mit der. Und,
ja, aber das mache ich ja nicht, weil ich so ein cooler Typ bin, sondern weil ich halt in dieser Funktion bin. Und wir hatten eine Exklusivvereinbarung mit ihr und dann ist das halt so, ja. Also da mache ich mir auch keine Illusionen. Mhm. Also das ist halt dann mein Job und das führt dann dazu, dass ich solche... Ich habe ja mal Henry Kissinger interviewt, den Politikberater, früheren Sicherheitsberater vom US-Präsidenten. Mhm. Und danach hat mein Vater gefragt, hast du ihm die Hand gegeben? Mhm. Und mein Vater ist ja sonst nicht so starstruck. Mhm. Dann habe ich gesagt, wieso fragt er das denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben ihm auch die Hand gegeben. Und dann hat er gemeint, oh, dann warst du nur one handshake away von jedem wichtigen Staatsmann des 20. Jahrhunderts.
Mhm. Aber das meine ich. Ja? Also, ja.
Und das stimmt, ja. Also, der hat Mao Zedong die Hand gegeben, der hat, also keine Ahnung, wem alles. Ja? Und ja, das baut einen dann natürlich schon auf. Klar, ihm die Hand zu geben war jetzt nicht meine Aufgabe als Reporter, aber macht man ja halt auch, ja. Und ja, also das ist schon cool. Also in meiner Schulklasse, da war auch eine Mitschülerin, die ist jetzt im Bundesverfassungsgericht und der andere ist Chefarzt und so. Mhm. Und dann sage ich, und was ist aus mir geworden? Naja, Society-Reporter. Da frage ich mich, wer hat mehr Spaß?
Ja, zum Beispiel. Oder Klassentreffen hier, guck mal, hier, mein Haus, mein Boot, so. Und du machst halt kurz dein...
Hier, die Zeitung auf.
Die Zeitung, ja, einmal die Zeitung auf, plus hier, Handynummer, Paris Hilton.
Aber es klingt jetzt alles spaßig. Aber jetzt, sagen wir mal, 8 Stunden in der türkischen Sonne auf Sharon Stones Interview zu warten, das ist dann nicht so spaßig. Ja?
Klar.
Und das fertige Ergebnis, das war dann halt ein Interview von 10 Minuten und das war super. Aber das war dann schon anstrengend für mich und mein Kamerateam.
Ich glaube, ich muss da trotzdem nochmal nachhaken, weil ich weiß, was der Steve meint. Mit diesem, ich meine, du bewegst dich in prominenten Kreisen, die wir jetzt, sag ich mal, nur aus der Zeitung kennen oder aus dem Fernsehen oder von Social Media oder sonst irgendwas. Du bewegst dich halt mittendrin und du begrüßt die, weil du die kennst und so weiter. Also, okay, ich nehme das auch nochmal als mein Beispiel. 2007 haben wir es jetzt geklärt, Echo Aftershow Party, da bin ich da als Mitbewohner rumgerannt. Danke an Patrick Wiegand nochmal. Aber das war für mich so, ich bin auch nicht in dem Sinne starstruck. Für mich war das eher so, boah, ach, guck mal an, so in der Richtung. Ne? Ich habe da auch ein paar Fotos gemacht, die haben wir mal bei der Bosca-Folge, glaube ich, auch gepostet. So. Aber das ist schon, also ich würde das von meiner Seite aus beschreiben, es ist so ein unwirkliches Gefühl für mich gewesen und das war halt, keine Ahnung, gut, da ist Jennifer Lopez aufgetreten und so weiter, das ist für mich so eine ganz andere Welt gewesen. Und sich in dieser Welt zu bewegen, war so irgendwie, na gut, spätestens nach dem dritten Wodka wohl auch wie eine Wolke so, bin ich ja ehrlich, also, nee, aber es war halt einfach so unwirklich, sich darin zu bewegen und ich habe mir die ja nur angeguckt, aber du bewegst dich ja auch und du unterhältst dich ja auch mit denen und bist ja irgendwie schon auch auf jeden Fall so ein Teil des Ganzen, ne? Weil die kennen dich ja auch alle, also das ist ja nicht so, dass du bist jetzt vielleicht in dem Sinne kein Promi, weil du kein Schauspieler oder kein Musiker bist, aber gerade hier in Frankfurt oder sowas ist es halt so, dass die dich ja andersrum ja auch kennen und das ist ja schon so ein ich glaube, das ist das, was Steve wissen wollte, wie sich das anfühlt oder wie das ist, sich da sagen wir mal so, du gehst auf irgendeine Party, wo ganz viele Leute sind, die Frankfurt bewegen, die in der Medienwelt präsent sind und so und du gehst dann dahin und dann gehen wir mal weg von den Interviews, aber wie ist denn das, wenn du auf so eine Aftershow-Party oder Empfang oder irgendwas gehst?
Ist ja nicht immer unbedingt jobbedingt.
Die haben sich jetzt auch ein bisschen verändert, muss ich sagen. Da wird nicht mehr so viel gemischt und man darf auch nicht mehr so lang drehen. Vielleicht am Anfang eine halbe Stunde und das wird auch vorher kommuniziert. Das heißt, dann kommen manche Stars erst nach der halben Stunde. Das ist jetzt mit den sehr bekannten Promis ist das weniger locker als früher. Ja, okay. Weil einfach die Managements das alles stärker unter Kontrolle haben wollen. Und gut, jetzt beinahe sprechen wir jetzt auch ein bisschen aus einer ganz anderen Zeit, weil es fängt erst wieder an mit Partys. Also Corona war ja nix und müssen erst mal auch wieder sehen, wie es wieder losgeht. Ja. Aber stimmt natürlich schon, dass man mit etlichen prominenten Menschen jetzt in Frankfurt dann einfach so auch mal locker reden kann, ja, und da gibt's dann auch welche, die dann nach dem Interview fragen, aber Jens, wie geht's dir denn jetzt eigentlich, ja, das ist einfach einfach natürlich auch ein schönes Gefühl und das kommt daher, weil ich das halt jetzt schon eine ganze Weile mache und wir uns gegenseitig schätzen. Ja? Wenn ich jetzt nur immer Schwachsinn geschrieben hätte oder deren Namen falsch geschrieben hätte, ja, dann wären die auch nicht mehr so freundlich. Also das und ich finde die meisten ja auch deswegen toll, weil sie was Interessantes machen, weil sie tolle Musiker sind oder tolle Bücher schreiben oder interessante Politik machen oder sowas. Ja, also es hat ja auch alles einen Hintergrund.
Ja, und es füttert deine Leidenschaft.
Zum ja.
Noch mehr. Also das ist das, warum du es auch machst?
Warum ich es mache? Ja, ja.
Also, auch, also es ist natürlich so eine Art Bonus, aber es ist auf jeden Fall besser als der Schreiberling zu sein, der wo die sagen, oh je, jetzt kommt er wieder oder so. Aber es ist so das, was dich sowieso interessiert und dann Teil zu sein und dann mit den ganzen...
Ich glaube, jeder will seinen Job gut machen.
Ja, ja, ja. Aber ich sag mal so, das ist also und jetzt Job ist auch so ein Wort, ne? Also deine Arbeit ist halt auch so, wo man sagt, okay, das vielleicht nicht auf diese ganz moderne Art und Weise, was mit Social Media angeht, aber du bist halt schon genau in dieser Welt, bewegst du dich, wo viele Leute halt das Augenmerk drauf haben und genau diese Sendung gucken aus genau dem Grund. Und du machst es arbeitstechnisch. Du hast natürlich auch deine Arbeit und du musst auch deine Arbeit machen und musst auch mal auf Sharon, ganz ehrlich, auf Sharon Stone warten, okay. Aber na, ich will es gar nicht runterspielen. Aber
Tobi
ist für mich
15
so,
Stunden auf Sharon Stone.
Ja. Aber nee, aber du erzählst es so und deshalb, ich finde es witzig auf der einen oder anderen Weise, weil das für dich halt, das klingt halt schon so normal und genau darauf wollen wir zwei, glaube ich, hinaus. So dieses Ding so, dass du dich genau da bewegst, wo viele hinwollen, aber dass es für dich Arbeit ist und das ist auch Arbeit, ja, klar. Aber es ist halt auch dann für dich, auch weil, wie du gerade sagst, es fühlt sich dann auch gut an, wenn du dann halt mal die Kamera aus ist oder das Mikro aus ist und du einfach normal mit den Menschen sprichst und halt auch die Gespräche hast, die dann nicht veröffentlicht werden oder sowas, ne? Also, dass das wirklich eine, dass das nochmal auch ein Teil des Ganzen ist, was dich, ich sag mal so, was dich fasziniert an dem Ganzen, warum du es machst, so rum vielleicht.
Man muss ja aber auch immer seine Funktion klar sehen. Mhm. Und natürlich fängt es erstmal damit an, dass wir ein gescheites Interview machen und diese Leute, die Prominenten auch daran interessiert sind, ein Interview zu geben. Sonst wird man so wie Horst Schlemmer, ja? der die Grenze nicht kennt. Ja? Also das war ja die Kritik, die Harpe Kerkeling da geäußert hat. Und solche Typen kenne ich natürlich auch, ja? die sich dann besaufen auf Events, ja? Wenn es kostenlosen Alkohol gibt und dann sich ranschmeißen, ja? an die Leute und sagen, ach ja, und das ist eine Gratwanderung. Das ist eine Gratwanderung. Also ich habe es auch immer ganz oft so, man sagt ja, man muss am Anfang das Eis brechen und man hat wenig Zeit und dann sagt man, ach, wir haben doch vor 5 Jahren schon mal ein Interview gemacht, ja. Das mache ich auch, ja. Und dann heißt es, ach ja, ich erinnere mich, ja. Und dann weißt du nicht, oh, erinnert sie sich wirklich oder sagt es jetzt nur, ja. Also das mache ich auch nicht immer, aber das mache ich schon auch ab und zu. Aber das kann dann auch manchmal eben in so eine Schiene reinkommen mit so, hey, hallo, ich bin doch hier der wichtigste Reporter und du musst mich doch eigentlich kennen oder sowas. Ja? Also das will ich ja gar nicht erreichen, aber das macht man eben, um dann nochmal so ein bisschen eine Basis zu finden. Ja,
ja klar, also durch dass dieser Arbeitsteil des Ganzen, dass du das professionell machst und auf so einer gewissen Ebene, das sehe ich ja, aber dieses, ich sag mal, wie soll ich das sagen, dieses kleine bisschen die Besonderheit deines Berufes, ich glaube, die ist doch auf jeden
Fall. Soll ich es kurz, ja. Ich hab ein ganz bescheuertes Beispiel. Oha. Ich muss jetzt kurz wissen, ich muss überlegen, wie ich es formuliere. Damit ich nicht schon wieder Schleichwerbung mache. Okay, jemand arbeitet in einem ganz bekannten Fastfood-Restaurant.
Ja.
Und die Leute sagen immer so, boah, was hast du für einen geilen Job? Wenn ich den auch hätte, würde ich jeden Tag da essen. Und er selber sagt, so hey, so geil ist es. Nicht so geil ist jetzt falsch, aber so, ja, so krass ist das gar nicht. Oder irgendwann vielleicht, das würdest jetzt du in deinem Fall wahrscheinlich nicht sagen, weil das ja deine Leidenschaft ist, aber der sagt vielleicht auch sogar, nee, am Anfang war das so, aber jetzt ist es eigentlich für mich ganz normal. ich esse das gar nicht mehr so oft.
Nee, so hink, ist es bei dir nicht.
Ein bisschen der Vergleich in Bezug auf dich, aber das ist so das, was man manchmal denkt. Weißt du, es gibt Leute, die würden sich, weiß ich nicht, ein Bein ausreißen, um einmal auf irgendeiner Party sein zu können. Und für dich gehört es zu deinem Job. Du bewegst dich, wie Tobi gesagt hat, in deinen Kreisen. Und für dich ist es normal. Plus, es ist auch deine Leidenschaft, deswegen machst du den Job so, wie du ihn machst. Und das ist schon, glaube ich, auch für viele Außenstehende so, sagen dann bestimmt auch, krass, so, das würde ich auch mal gerne miterleben.
Ich will jetzt miterleben. Nicht arrogant klingen, aber kann ich nicht
kannst
anders sagen,
nicht.
Ohne
kannst
arrogant zu klingen. Darüber bin ich hinweg, über die Phase.
Ja.
Das, klar, das hatte ich am Anfang auch so. Für mich ist heute auch tatsächlich so eine Begegnung am roten Teppich mit jemandem Prominenten nur gut, wenn ich auch geistreiche Fragen gestellt habe und es und geschafft habe, wirklich ein Gespräch hinzukriegen. Also ich liebe rote Teppichsituationen, aber die können so komplett kaputt gehen, weil du hast ja wirklich nur meistens nur zwei oder drei Fragen, manchmal nur eine. Ja, gut, bei einer kannst du eigentlich fast gar nichts richtig hinkriegen. Ja, aber du musst auch mit drei Fragen locker flockiges, aber geistreiches Interview hinkriegen, was auch dann wirklich Fragen beantwortet, die wir im Moment an diesem Promi haben. Ja? Und wenn das nicht geklappt hat, dann war für mich diese Begegnung jetzt nicht toll.
Legst du dir die Fragen vorher zurecht?
Ja, natürlich.
Immer ist oder gibt es auch
bei uns?
Oder ist auch was spontan? Schon aber auch, oder? Also
ja, gut, vielleicht am roten Teppich jetzt das nicht. Schließt einander ja nicht aus. Also ja. Es hilft, da hat jeder auch seine eigene Technik, aber es hilft, die Fragen auch tatsächlich auszuformulieren und aufzuschreiben. Und dann lese ich die aber nicht vom Blatt ab. Ja? Und dann stelle ich die auch anders. Aber wenn man es einmal formuliert hat,
ja,
dann kann man auch lockerer sprechen. Also, weil man hat es ja einmal so mit Subjekt, Prädikat, Objekt so hingekriegt, ja, und dann kriegt man es vielleicht nochmal hin.
Ja, aber das heißt ja, theoretisch müsstest du jetzt auch, wenn du sagst, du besuchst jetzt einen roten Teppich, informierst du dich ja, wer kommt alles oder wer könnte alles da sein, dann machst du dir vielleicht eine Liste, wen willst du alles was fragen,
ja,
und machst, keine Ahnung, wenn am Ende 15 Leute dabei sind, legst du dir natürlich dann auch eben dementsprechend pro Person
und dann habe ich noch
Fragen
von den Kollegen Fragen mitbekommen und dann stehen da vielleicht 15 Fragen in der Mail und dann frage ich ja, an wen soll ich die 15 Fragen stellen? Dann sagen die ja an alle 20 Promis, die wichtig sind.
Okay.
Dann sage ich, das ist nicht euer Ernst? Und dann schaue ich aber, nee, das geht ja auch gar nicht, das wissen die ja auch alle.
Ja.
Und dann schaue ich aber, was wichtig ist und dann weiß ich, wenn ich jetzt drei Fragen zu dem Thema habe von sehr guten Promis, dann brauche ich die anderen dazu nicht mehr fragen. Also das sind jetzt dann Details, aber natürlich als Journalist ist die Aufgabe, sich vorzubereiten und eigentlich auch mit einem Plan irgendwo hinzugehen. Es ist natürlich aber auch die Aufgabe, jederzeit seinen Plan über den Haufen zu werfen, wenn die Geschichte anders ist. Also jetzt dann einfach an seinem Plan festzuhalten, wenn das alles nicht geht und die Leute alle sagen, nö, ich finde Barack Obama jetzt gar nicht toll, obwohl du denkst, alle finden den toll, ja, dann funktioniert es halt nicht. Ja.
Ja.
Aber
gibt's da was du man kann es vielleicht auch gar nicht so richtig kategorisieren, aber wenn man jetzt mal so ein paar Sachen rauspickt, man sagt jetzt, okay, einmal jetzt eine rote Teppichveranstaltung, man nimmt eine Party, man nimmt ein Einzelinterview. Gibt's was du am liebsten machst? Oder wo du sagst, da freust du dich am meisten drauf?
Ich freue mich am meisten.
So
ich freue mich am meisten drauf, wenn wirklich ein Gespräch entsteht und wirklich was nicht geplantes herauskommt. Und das passiert manchmal am roten Teppich und das passiert manchmal in einem, also so gesetztes Interview hat man ja, man hat einen Termin und man baut noch schönes Licht auf. Das sieht dann natürlich immer richtig geil aus und dann hat man einen tollen Ton und alle sind ruhig und man redet 10 oder 30 Minuten ja, da kann was Tolles rauskommen, da kann es aber auch total langweilig sein. Oder also ich weiß noch, beim letzten Lea Award in der Festhalle, Michael Patrick Kelly, ja, der war einfach so herzlich und da haben wir ganz, ganz kurz tolles Interview gemacht, ja. Ich weiß gar nicht mehr, über was wir da gesprochen haben. Ich weiß nur noch, dass ich das irgendwie cool fand, ja. Mhm. Und nee, also da muss ich leider, kann ich dir keine genaue Antwort geben.
Nee, ist ja nicht schlimm. Ich finde es ja interessant, dass du sagst, so am Ende, wie du sagst, hat alles seinen Reiz, wenn das Ergebnis stimmt.
Genau, und das Spannende ist ja, dass manchmal ist es ein absoluter Zufallstreffer und auf andere Interviews hast du 3 Wochen hingearbeitet. Mhm. Ja? Also als ich Karl Lagerfeld in Saint-Tropez getroffen habe, ja, da stand, saß er auf einmal da. Ja? Und dann haben wir überlegt, oh Gott, was machen wir jetzt? Ja? Einfach vorbeigehen und nicht mit ihm sprechen, das wäre jetzt irgendwie doof. Ja?
Verschenkte Chance, ja.
Und dann haben wir was hingekriegt. Ja? Tatsächlich ein Interview gekriegt. Und das war richtig geil für mich. Ja? Also.
War spontan dann auch wieder, ne?
Das war spontan.
Ja.
Ja. Und da habe ich mir aber auch gedacht, der wollte jetzt auch erkannt werden. Der hat so ein bisschen genervt getan.
Mhm.
Aber warum läuft er bei 35 Grad durch Saint-Tropez mit seinem steifen Kragen und seinem Anzug? Ich glaube, wenn er nur ein T-Shirt anziehen würde und seine Haare nicht kämmen würde, ich glaube, dann hätte selbst ein Karl Lagerfeld wäre da nicht erkannt worden. Ja.
Ganz ehrlich,
hat er nicht, war er es nicht, der gesagt hat, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren?
Ganz genau.
Das war er. Stell dir schon mal vor, der hätte nur eine Jogginghose angehabt. Da hätte man ihn auf keinen Fall erkannt.
Das wär
aber es wäre auch eine gute Story gewesen, wenn du ihn erkannt hättest.
Genau.
Privat tragen sie auch Jogginghose. Das ist so ein bisschen so Real-Life-Instagram, was jetzt.
Das ist gut, gell, wenn immer so Namen
fallen.
So, ja, Hilton, Saint-Tropez, Karl Lagerfeld.
Ja, ist mir gerade eingefallen.
Ich werde auch genau nur die Sachen werde ich für den Trailer nehmen. Also nur Paris Hilton, Karl Lagerfeld, Saint-Tropez, alles was, weißt du so, das, ja klar, Clickbait, wisst ihr, haben wir ja drüber gesprochen.
Genau, da kann ich dir noch was geben.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Weißt du eigentlich, welche Schauspielerin gar keine Schauspielerin ist, sondern eine Prostituierte?
Nein.
Wer? Ja? Sag ich gleich.
Perfekt. Da haben wir noch unseren Trailer.
Sehr ja, schön. Das ist die, aber nur in dem Film. Das und da, hier und da.
Sehr gut, ja.
Ey. Ja, genau das ist. Aber wenn du jetzt die ganzen Namen so sagst, ich weiß, das wirst du wahrscheinlich auch übergefragt, aber wir sind klischee-mäßig auch unterwegs. Aber fehlt dir denn noch jemand in deiner Sammlung vom Mikrofon?
Oh, ja. Natürlich, und das wird nie funktionieren. Lady Diana hätte ich gerne interviewt.
Okay.
Und Madonna würde ich gerne mal interviewen.
Echt? Was würdest du sie fragen? So, was so abgeht mit der gerade? Oder?
Ich würde einfach. Also ich habe. Madonna habe ich mein ganzes Leben, Erwachsenenleben oder auch jugendliches Leben, immer wieder gehört, gesehen, Interviews und so. Aber ich habe keine Ahnung, wie die drauf ist. Ist die wirklich so krass, wie man denkt? Ja? Mhm. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, ich kann es einfach nicht greifen. Und ich denke mir, wenn ich mal in einem Raum mit ihr wäre, dann würde ich schon mal einen gewissen Eindruck bekommen. Ja. Ja?
Das ist auch, glaube ich, was du hast, was andere nicht haben. Weil die sehen ja nur das Interview, aber dieses ganze Drumherum, was wir hier auch haben, wenn wir eine Folge aufnehmen, das... Dann hast du ja dann vorher noch ein bisschen geredet und so weiter und so fort. Das ist dann schon mal immer noch so ein bisschen was anderes, was man noch so mitbekommt oder die eine oder andere Geschichte. Und das ist, glaube ich, da kann man, auch wenn die Zeit begrenzt ist und sowas, aber gut, mit deinem Background dann die Leute vielleicht dann doch ein bisschen besser einordnen. Ne?
Deswegen läuft unsere Kamera meistens dann auch schon am Anfang so. Hm. Was Sharon Stone dann nicht so gerafft hat, ja, aber... Das war ein schöner Beitrag.
Was, die Kamera lief 8 Stunden?
Ich gesagt, das war, genau, nein, das wollte ich gerade. Lief die 8 Stunden dann auch schon?
Nur am Anfang, als sie dann über uns gelästert hat und dachte, die Kamera läuft noch nicht.
Geil.
Was, ihr wartet 8 Stunden und die lästert über euch? Oh Mann, bis jetzt hat sie aber...
Nee, das war dann, das war nicht die Gelegenheit mit den 8 Stunden warten, sondern war beim nächsten Mal.
Ah, okay. Ah, das sind doch die.
Aber da haben wir auch eine Weile gewartet. dieses Drumherum ist total spannend immer. Wird natürlich von den Managements gehasst und man kann da vieles nicht einfangen, ja. Aber es gehört ja auch dazu, also dass wir dann unseren persönlichen Eindruck auch noch einfließen lassen in den Beitrag.
Ja gut, du bist ja dann noch mal im Schnitt danach dabei, ja. Und bin, sag mal, off vielleicht, wenn es das gibt. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also ich find's
definitiv. Wir könnten auch noch 5 Stunden reden. Wir müssen aber zur Jukebox kommen. Wir haben in Sigis Bar eine Jukebox, die wir in Form einer Spotify-Playliste auch quasi öffentlich machen.
Playliste.
Was war jetzt falsch? Playliste. Das ist das deutsche Wort für Playlist. Das ist Playliste.
Eine Spielliste. Ja. Eine Abspielliste.
Ich dachte, ihr seid von iTunes gesponsert.
Ja, das ist
alles.
Hiermit,
wir nehmen
das
alles.
Ist, das ist hiermit vorbei an der Stelle.
alles.
Und da dürfen sich die Besucher dieser Bar gerne ein oder auch mehrere Songs wünschen, die wir dann natürlich auch auf diese Liste und in die Jukebox reinpacken, damit man die auch an einem schönen Abend in der Bar hören kann.
Ob mein Lieblingssong dabei ist? Ich glaube, gibt es noch Vinyl.
Ja?
Gibt es? Na, vielleicht ist er doch dabei. Grand Heart 2541, kennt ihr das?
Nee.
Oh, ich muss mich outen. Nein.
Geiler Song.
Aber
geiler
können wir Song. Schauen, vielleicht ist es sogar auf Spotify. Heutzutage sind ja auch viele alte Sachen, glücklicherweise.
Also 2541,
Grand Heart. Rufst du da mal an, dass sie das auf Spotify...
Genau. Das ein Song hast du?
Nee, das ist so mein All-Time-Favorite. Der andere ist Kylie Minogue mit Nick Cave, Where the Wild Roses.
Oha,
schön, ja.
Das ist ein trauriger Song, aber irgendwie baut mich der immer auf. Ja?
Also ganz ehrlich, ich kann mich tatsächlich, jetzt wo du das sagst, ich kann mich daran erinnern, dass ich da immer gebannt vom Fernseher gesessen.
Ne? Das Video, ne?
Ja. Das Video, ja. Wo sie so, ja, im Wasser liegt.
Ja.
Da war ich, also ganz ehrlich, also...
Der Typ ist aber auch krass, finde ich.
In dem Alter gar nicht so der Song so, also im Nachhinein jetzt krasser Song auf jeden Fall. Aber damals war gar nicht der Song, der war schon auch schon geil, aber dieses Video dazu war für mich so eine ganz andere Welt irgendwie. So, die liegt da im Wasser und also, es war so ein bisschen strange. Ich will jetzt nicht sagen Gothic-mäßig, aber es war schon so ein bisschen, das kannte ich damals nicht. Es war einfach so, ich habe das immer gebannt von vorne bis hinten geguckt und dann, also das war wirklich krass, ja.
Aber das hat mich, ich weiß gar nicht, warum es mich jetzt dazu inspiriert hat, aber vielleicht müssen wir jetzt gleich mal ganz kurz drauf eingehen, aber wir dürfen ja selber auch manchmal Songs drauf machen.
Immer.
Ich würde an der Stelle von Lana Del Rey Ride nehmen, einmal. Und
hast
dann
du auch
einfach
schon interviewt?
Nein.
Okay.
Weiter. Und
das war jetzt nur Spaß, ich wollte jetzt
hier hätte ja sein können, das hätte mich interessiert. Und auch von Lana Del Rey, ich glaube, der Song heißt einfach nur Camp Trails, glaube ich, heißt der.
Oha, ich würde
ja, sorry, raus. Ist nicht schlimm. Aber ich finde auch bei der Frau und auch bei den Videos, also da hat mich nicht nur die Art, wie sie Musik macht, sehr, sehr geflasht. Und ist auch eine super Sängerin.
Die ist immer so ein bisschen deprimiert.
Hat schon lange nichts mehr gemacht,
gell? Nee, Chemtrails ist noch nicht so alt, aber das auch schon, ja, vielleicht ist auch schon wieder ein Jahr oder zwei, ja.
Ach stimmt, das war dann ihr, ja, aber davor irgendwie ewig nichts gemacht.
Genau,
ja.
Und aber bei ihr haben sie es auch immer geschafft, in den Videos, so, die sehen auch immer sehr, sehr alt aus.
Melancholisch.
Das auch, plus so, ich kann es gar nicht beschreiben, aber... So diese, die haben so eine bestimmte Atmosphäre, plus dieses Alte. Und das hat aber dieses Kylie Minogue-Ding auch.
Ja.
Ne, so. Das ist aber auch alt.
Ja, aber. Mittlerweile. Aber auch damals war es hatte irgendwie.
Da war so eine Aura um dieses Video, das war einfach brutal.
Auch hier wieder der Beweis, dass man manchmal. Dass manchmal sehr hilfreich ist, wenn man auch zu guten Songs auch nochmal schöne Videos dreht.
Das ist immer gut, ja. Das.
Ist auch ein bisschen verloren gegangen, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Na klar, gibt es immer noch YouTube und man kann sich dort auch viele, auch neue Erscheinungen, die dann doch, wo ich auch manchmal verblüfft bin, so, ach krass, da gibt es auch ein Video dazu. Aber hat schon nochmal eine andere Wirkung, finde ich. Und
die haben ja früher verdammt viel Geld ausgegeben für solche Videos.
Verdammt viel Geld,
ja. Plattenindustrie.
Ja. Das habe ich auch tatsächlich, nach Sing My Song hat hier Michael Patrick Kelly erzählt, was die Kelly Family damals für die Videos, also über 1 Million Mark und so weiter und so fort, weil die halt die Visionen von denen umgesetzt haben, das ist bei mir auch drin geblieben. Weil das fand ich überkrass. Aber gut, das hat sich anscheinend gelohnt, aber Dann würde ich doch gerne, und jetzt müsst ihr mir helfen beim Interpreten, aber und jetzt hoffe ich, dass ich den Titel richtig hinkriege, weil das war so Video Killed the Radio Star.
Das ist der Songname.
The ja. Buggled. The Buggled.
Echt?
Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber den will ich nehmen.
Ja.
Ja, und weißt du, das ist von Frankfurt her.
Echt?
Weißt du, oder?
Nee.
Ja?
Okay, jetzt gibt es noch eine Geschichtsstunde.
Das ist ja. Der, ja, das ist doch der Hans Zimmer, der in Hollywood die ganzen Soundtracks macht.
Okay.
Der ist aus Frankfurt nach London ausgewandert, war dann bei MTV. Oder in dem Umfeld da und so. Oder rede ich jetzt total schwarz? Nee, das war der.
Okay. Weil für mich das Lied, damals war dieser Umbruch, jetzt reden wir von YouTube, aber damals war das so, da lief alles nur im Radio.
Ja.
Und dann kam MTV. Und dann nehme ich gleich noch das nächste. Aber ich glaube, das habe ich sogar schon mal gesagt, aber weil das für mich damals voll der Flash war. Und dann gab es nämlich die ganzen Lieder immer mit Videos.
Ja.
Und dann waren nur noch die Lieder wichtig, die es auch als Videos gab.
Mhm.
Und deshalb dieses Lied hier, Video Kill the Radio Star. So. Und was ich mich halt daran erinnern kann, und ich glaube, aber ich habe das tatsächlich schon mal genommen, aber es wäre Duran Wild Boys. Weil das war so ein Video, das habe ich auch total gefeiert.
Da hatte ich ein bisschen Angst manchmal.
Ja, aber es war geil. Das war so ein Ding, so, das ist gefühlt, ist es für mich das erste Musikvideo, was ich gesehen habe, was nicht stimmt. Aber das ist gefühlt, ist es so.
Und es war wie ein Film, so ein bisschen.
Ja.
Wild Boys! Schlagersong. Ja, definitiv.
Ja, aber wenn das mit dem Video, wenn das so stimmt, das ist ja nochmal geiler. Das ist also auch noch aus Frankfurt.
Ah, der war wohl nur dabei, aber der war nicht okay, so Gründungsmitglied.
So wie Tobi früher, genau.
Ey, diese,
na gut, nee. Aber dabei heißt auch schon, also hat schon was zu bedeuten, ja, hallo.
Kurze Geschichte noch, bevor vielleicht noch ein Lied kommt, aber das war, als ihr im Jade-Club aufgetreten seid im Rahmen eurer Rap-Soul-Tour.
Ja.
Und doch, Hans Zimmer hat produziert.
Krass. Okay, das flasht mich jetzt, weil der überkrass ist.
Ja.
Aber nochmal im Rahmen eurer Rap-Soul-Tour seid ihr im Jade-Club aufgetreten damals.
Ja.
Und es war halt abends normal, aber ich bin halt dann irgendwie schon nachmittags zu euch in den Tourbus gekommen.
Ja.
Und man mag es nicht glauben, aber es war tatsächlich schon mittags eine Schlange vorm Jade-Club.
Ja.
Damit man reinkommt und ich weiß nicht wo, erste Reihe. Entschuldigung, ich habe da immer so ein bisschen Humor dabei, weil ich das immer nicht so ganz greifen konnte damals wie heute, dass das irgendwie krass war. Aber es war krass. Und dann bin ich da tatsächlich an dieser Schlange vorbeigelaufen, weil ich hinten zum Tourbus zu euch gegangen bin, weil wir vorher telefoniert hatten. Und dann kam einfach aus der Schlange, hey, das ist doch der Tobi, der Mitbewohner. Mhm. Deshalb glaube ich, wäre auch Instagram für uns damals richtig übel ausgegangen.
Ja.
Genau aus der Nummer.
Ja.
Aber egal, das nur mal so nebenher.
Ja, du hättest aber auch Kohle machen können damit.
Ja,
du
Ich glaube, du
hättest eine Kollektion rausbringen können, Tobi, der Mitbewohner.
Ganz ehrlich, heute wäre das was anderes gewesen, aber ich glaube tatsächlich, dass wir...
Tobi, dann cool, sehr gut.
Ich weiß nicht, ob wir die Millionen Follower geknackt hätten, aber ich glaube, wir wären auf jeden Fall ein unterhaltsamer Instagram- und vielleicht sogar YouTube-Channel geworden damals. Wir haben schon gedacht, warum haben wir hier die Kameras nicht aufgestellt, wenn wir hier chillen. Im Nachhinein war es wahrscheinlich besser so, aber...
Ja.
Wären auf jeden Fall unterhaltsam gewesen, glaube ich.
Ich finde die T-Shirt, die Tobi damals schon hatte, die sich bis heute durchzieht, ist mit einem, wo einfach nur draufsteht, ja, das ist er mit einem Pfeil nach links oder nach rechts, je nachdem, wo ich halt von...
So, also, I'm with Idiot, kennst du die? So hätte ich das machen sollen, weil das war so, das auch nochmal kurz erklären, aber wir sind über die Zeil gelaufen und damals war das ja angesagt, auch mal hier die Zeilgalerie runterzulaufen. Und es war tatsächlich jedes Mal so, dass ich die Mädels schon von Weitem gesehen habe. Und die geguckt haben oder uns verfolgt haben, bis ich mich irgendwann umgedreht habe und gesagt, ja, das ist er, gib dein Foto her, ich mache jetzt ein Foto von euch.
Aber guck mal, geil.
Ja, das ist er.
Das waren so Fotoapparate, so kleine.
Das waren Digitalkameras.
Ja, Digicam, so kleine Fotoapparate.
Ja, ja, das war schon eine andere Zeit, aber das war tatsächlich so, die hatten die auch dabei, warum auch immer, vielleicht haben die darauf gewartet. Nee, aber es war so, den Satz habe ich echt sehr oft gesagt, wenn sie sich unsicher waren oder wie auch immer, ich habe immer gesagt, ja, das ist er. Und dann vielleicht nochmal ganz kurz, falls wir es noch nicht erzählt haben, aber es war witzig, als wir mal mit Amit, du und ich, zum Schulaus in McDonald's an der Konsti gegangen sind und die dachten, wir wären Rapsold. Das war auch witzig.
Ja, das stimmt.
Aber das war doch auch schön, oder? Erkannt zu werden.
Total. Ja. also wir sind, ich sag's mal so ganz offen. So,
hier geil, dass du antwortest, man, total, ja,
ja. Sehr gut. Nee, weil, ja, wir, weil ich das gerade erzählt habe, ja, aus meiner Sicht, dann kannst du gerne auch antworten, weil wir sind ja auch nicht ganz umsonst an die Zeilgalle runtergelaufen. Natürlich haben wir gechillt und waren beim Alex im Laden, beim Fresh Beats und so weiter und so fort und sind dann mal, weil das hat ja schon auch Spaß gemacht. Also ja, es war jetzt auch, total locker und alles drum und dran. Also da ging es auf jeden Fall. Aber man muss dazu sagen, dass tatsächlich, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten war, aber in Frankfurt halt schon,
ja, klar,
auch nochmal was anderes war.
Also mich haben manchmal sehr, sehr kreative Reporter und Journalisten gefragt, wie ist es denn so, auf der Straße erkannt zu werden? Und ich sage ehrlich, meine Antwort war immer so, für mich gehört es dazu, plus wenn das so ist, weißt du, dass du was richtig machst,
ja,
in dem, was du tust. Ne? So, das ist ganz einfach. Also wenn du einen Film drehen würdest und keiner würde dich erkennen, dann wäre der Film entweder sehr schlecht oder du hättest da vielleicht auch nur eine ganz kleine Rolle oder keine Ahnung. Also man macht da schon was richtig. So, das finde ich.
Das habe ich ja auch manchmal erlebt, wenn wir Stars dann mit denen länger unterwegs sind.
Ja.
Einen Tag lang oder sowas und einfach nur Location wechseln und dann werden die nicht erkannt, dann finden die das dann teilweise auch scheiße, ja?
Ja, also ich glaube, ich wäre jetzt nicht persönlich beleidigt gewesen, wenn mir, also manchmal war man, fand ich es auch ganz gut, wenn es nicht passiert, aber es hat mich nie gestört und klar, also ich habe es nicht deswegen gemacht, aber es war für mich Teil der ganzen Geschichte und es war cool. Und ich wusste, ich mache was
richtig. Der Chris Lowe von Pet Shop Boys hat mir ja mal gesagt, wenn er nicht erkannt werden will, dann zieht er einfach keine Sonnenbrille an.
Stark.
Das war halt gut. Er hat auf das der Bühne ja immer die Sonnenbrille gehabt.
Ja.
Es gibt aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin froh, dass das zum Beispiel keine Menschenscharen vor unserer Haustür gestanden.
Ja, das war tatsächlich, also war diesen so, Status haben wir nicht gut erreicht.
Ja, es war so, dass wenn er irgendwo war oder im Zusammenhang oder auch mal in der Stadt oder so, dann war das auch alles cool. Ja. Aber es war, hat uns nicht bis nach Hause verfolgt. Das war schon, nee, auch cool, ja, muss ich ehrlich sagen. Weil das weiß ich nicht. Also ich hätte es bestimmt dann hier und da auch cool gefunden, aber an einem gewissen Zeitpunkt.
Naja, ich glaube auch, das kann sehr anstrengend sein. Das muss ich auch sagen, das kann auf Dauer sehr anstrengend, glaube ich, sein, wenn du irgendwie, wenn die Leute wirklich vor deiner Haustür stehen. So, das ist auf jeden Fall was Unangenehmes. Das ist, finde ich, auch so ein Teil.
Die haben wahrscheinlich im falschen Viertel gesucht.
Ja.
Die Bocken am Mond ist.
Genau. Da hat ja keiner gerechnet. Die haben gedacht, der wohnt bestimmt irgendwo.
Was?
Im Taunus.
Das können wir sagen. Es war die Schönhofstraße 10.
Ja, das können wir jetzt sagen. Da wird nochmal jemand hin. Vielleicht pilgert da noch jemand hin.
Kann man eine Plakette dran machen an die Haustür.
Eigentlich schon, gell? Ja.
Jedes Mal, wenn ich da vorbei gehe, fotografiere ich das Haus, weil es war schon länger.
Stimmt, ich kriege immer mal wieder so ein per WhatsApp ein Bild von unserem ehemaligen WG-Hauseingang und dann denke ich so, okay, er ist wieder
durch. Nach Bödelheim fahren, dann fahre ich meistens.
Er ist wieder vorbeigefahren und macht ein Foto. Ja.
Gute Zeit, Mann.
Definitiv.
Da ist auch einiges entstanden.
Also, ja.
Muss man ja nicht runterspielen.
Nö. Ja. Jens, magst du noch was sagen? Außer du musst uns, aber wenn die Mikros außen noch erklären, wer die Schauspielerin ist, die eigentlich prostituiert ist. Das erklärst du später noch.
Ja, habe ich auch schon erzählt.
Stimmt, hast du schon erzählt, habe ich schon vergessen.
Das wird vielleicht in der nächsten Folge.
Genau, habe ich ganz vergessen. Tut mir leid.
Aber sorry.
Ja. Nee, du darfst natürlich gerne noch ein Wort an die Zuhörerinnen und Zuhörer richten oder an dich selbst.
Ich fand es sehr angenehm, mit euch zu plaudern. Und ich hoffe, ich habe nichts gesagt, was irgendwie falsch war oder.
Nein,
nee, oder ich glaube, ich habe auch keine echten Geheimnisse verraten.
Nee.
Der Kameramann wird vielleicht nochmal auf dich zukommen, aber
ansonsten. Genau, stimmt.
Ja, ja.
Der Reality-Star-Fan.
Aber ja, wenn es jetzt zu überheblich klang, es ist halt auch mein Job und ich mache das halt seit 20 Jahren oder noch ein bisschen länger. Und da sammeln sich halt auch solche Geschichten an. Und hat ja. Jeder in seinem Job hat ja interessante Geschichten, glaube ich mal.
Ja, definitiv.
Und ich finde, wechselt den Job.
Ich fand nicht, dass es überheblich klang. Mein Eindruck. So, ne? Also ich finde auch nicht, also das, na klar könnte man jetzt sagen, oh, das hier Name-Dropping, bla. Aber ey, ganz ehrlich, es ist dein Job.
Naja, aber auch Punkt. Die Art und Weise, aber trotzdem lässt nicht viel Überheblichkeit zu.
Nein, finde ich auch nicht.
Und so habe ich es geschafft, zum relaxesten Pop Podcast Frankfurts eingeladen zu werden.
Ja. Das haben wir
das ist auch ein Privileg.
Das ist der relaxteste Podcast. Das finde ich gut. Das haben wir echt noch nicht gehört. Ja, ey, dann mach ich jetzt mal, Tobi macht es sonst auch immer ganz gerne, aber dann bedanke ich mich jetzt mal an der Stelle für deinen Besuch.
Sehr gern.
Und dass das geklappt hat. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir haben sehr, sehr viel schöne, interessante Sachen vor allem gehört. Das ist auch immer so ein bisschen, glaube ich, unser Anspruch an, auch an uns selbst. Ne, wir haben ja auch Bock, mit den Menschen, die bei uns sind, auch Sachen zu erfahren über die, die uns selbst interessieren. Ne? Und ich glaube, viele Fragen, die wir stellen, sind halt auch einfach echt Fragen, die wir selber gerne wissen wollen. So. Das zum Thema Skript. Aber jetzt kommt was, was wir auf jeden Fall geskriptet haben. Der Tobi darf seine letzten Worte loswerden.
Auch wenn Steve jetzt gemacht hat, ich bedanke mich natürlich auch nochmal. Und ich fand das auch ein sehr interessantes Gespräch, weil man auf jeden Fall gerade in dieser Thematik auch nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken konnte. Und das ist halt, macht dann auch immer noch ein bisschen Spaß, weil das ist ja genau das, worum es geht. Auch wenn das nicht der Grund ist, warum wir dich eingeladen haben, sondern weil wir einfach mal hören wollten, was du machst. Und ja, ich sag mal so, jetzt kommen meine berühmten letzten Worte. Ich habe heute so ein Ding, das mir auf dem Herzen liegt. Erstmal natürlich steigen wir wieder damit an, das Leidenschaft, was damit zu tun hat, was man bei dir auch gemerkt hat. Aber was mir sehr wichtig ist und was hängen geblieben ist, ist halt siehst du, so viel geskriptet. Nee, ich sag mal so, die Art und Weise, wie du das angehst. Weil es ist doch ein Genre, das sehr, wie du selber gesagt hast, auch manchmal grenzwertig ist. Was viele Leute auch gucken, um teilzuhaben an erfolgreichen Menschen und sich daran vielleicht auch hochziehen können. Aber wo sie auch gerne mal sehen, wenn diese Leute fallen. Und das haben wir auch mal kurz besprochen. Aber das Ding ist das, was mich beeindruckt hat, ist einfach, dass du eine sehr angenehme Herangehensweise an das Ganze hast und dass du das trennen kannst, das Berufliche und das Angenehme, so möchte ich das mal nennen. Und was mir bei der ganzen Sache wichtig ist, und das ist das, was ich eben auch schon mal gesagt habe, wo du gesagt hast, dass das vielleicht überheblich klang oder so, und ich finde genau das Gegenteil ist der Fall und ich glaube, davon können sich einige eine Scheibe abschneiden, weil, das habe ich auch vorhin schon mal gesagt, aber es geht mir dieses Moralische und dieses Ethische und zu sagen, ja, es ist mein Beruf, über Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, zu berichten, aber es gibt halt Grenzen und ich muss niemand durch den Dreck ziehen, um eine Story zu haben. Ich kann auch über was Positives berichten und bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube, und das ist jetzt das, wo ich wieder an alle appelliere und mich in erster Linie, aber es ist so, es ist wichtig, dass man seinen Weg hat, seinen Weg findet und seinen Weg geht und gerade wenn es um Leidenschaft geht, dass man diesem auch folgt, aber dass man damit auch gewisse Werte und gewisse Ansprüche an sich selbst hat und eben nicht auf Kosten von anderen irgendwie sich bereichert oder ins Rampenlicht stellt, oder sondern dass es wirklich darum geht, auch mal das abzuwägen, zu filtern und eben nicht auf Kosten von einer guten Story oder wie sagt man immer, 15 Minuten Ruhm oder sonst irgendwas da alles aufs Spiel zu setzen, sondern dass es wirklich Werte gibt, die man hat, egal worum es geht, ob es jetzt in deinem Fall ist und man sagt, ich berichte über Menschen in der Öffentlichkeit oder auch in anderen Bereichen. Und da geht es auch darum, um Business zu machen oder sonst irgendwas. Es gibt Leute, die auf Kosten von anderen ihre Kohle machen und erfolgreich sind. Ich finde, das hat alles Grenzen und man sollte immer noch mal schauen, dass man, dass es nicht nur um einen selber geht. Ich finde es wichtig, dass man sich selber schon im Fokus hat, aber dass man eben nicht auf Kosten von anderen seinen Weg nach oben geht. Und das ist wichtig. Schaut auf euch, macht euer Ding, aber nicht auf Kosten von anderen.
Das hast du schön gesagt.
Die Wiede, sie gehen nochmal, gell? Hier, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend mit dem Jens Prevost. Ich habe mich auch mal mit denen noch mal ein bisschen unterhalten. Da habe ich mal auch gesagt, könnt ihr ja mal hier in der Kneipe auch mal was machen, weißt du? Kommst du mal zum Sigi oder so? Weil ich habe auch immer das Ding da guckt, da RTL, Explosiv, Exklusiv oder Explosion, ich weiß auch nicht mehr. Da können wir hier auch so einen heißen Stuhl hinstellen und so, weißt du? Können wir ein bisschen Fragen machen oder so. Ja, super Idee, Sigi. Da melde ich mich noch mal, gell? Also da warte ich mal auf seinen Rückruf. Also, ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend, gell? Wir sehen uns nächste Woche. Der Sigi.